Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Thomas, Stefan und Simon.
Pokémon und Magic ist gerade dein Leben. Klingt nicht nach einem Brettspiel-Podcast.
Ich muss das wieder...
Du musst das in den Griff
Ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren, würde Karl Lagerfeld sagen.
Wir versuchen ja heute ein bisschen rauszukommen aus der Ecke wieder. Ne? Langsam fügen wir uns wieder
zusammen. Bleiben bei den Karten.
Genau, ne? Und
ja, aber machen
uns langsam davon weg.
Ne? Die beste Brettspielmechanik überhaupt ist es heute. Ne?
Und wir sind ja auch froh, dass Stefan den eigenen Podcast gar nicht hört, weil sonst hätte er unsere Hate Speech über Star Wars Unlimited mitbekommen.
Das habt ihr? Oh nein.
Ja, nein, wir haben Stefan jetzt nicht einen fairen Score gegeben. Wir haben das fair bewertet.
Ja.
Nein, also wir.
So ein schönes Spiel.
Also ich sag mal, ja, der Score ist nicht höher als die maximale Episodenanzahl.
Das stimmt.
Wir sprechen uns heute noch, meine Freunde. Ich ahne ja Schreckliches, was mich nachher erwartet.
Glaube ich nicht. Denn wir haben heute das Thema Deckbilder und was. Ich finde, bei kaum einer anderen Mechanik gibt es so viele herausragende Spiele wie beim Deckbuilding tatsächlich. Also ja, ich kenne so viele gute Deckbuilding-Spiele und mir fiel es super schwer, heute eine Top 3 zusammenzustellen. Also bei Worker Placement und so, da ging das alles noch, aber heute muss ich sagen, meine Honorable Mentions sind, da könnte ich bis nächste Woche noch drüber reden.
Es ist aber auch die meistverbreitetste Mechanik, würde ich sagen. Also die du so oft... Doch, was soll denn mehr als das sein? Momentan, insbesondere wenn du Modern Games inkludierst, vielleicht
war es... Worker Placement.
Ja, Worker Placement vielleicht noch aus alten Historien. Ja. Aber heutzutage siehst du, ist Worker Placement kaum noch. Also vor allem, wenn wir über gute Spiele reden. Und Deckbuilding all the way, ne?
Das ist also Deckbuilding ist für mich eine der besten Mechaniken tatsächlich. Also sei es Deckbuilding oder Backbuilding oder Poolbuilding, die letzteren beiden haben wir heute aber ausgeschlossen, weil es einfach schon genug gute Deckbuilding-Spiele gibt. Vielleicht machen wir da sonst nochmal ein alternatives Ranking zu. Die besten Backbuilding-Spiele gibt es tatsächlich ja auch dann gar nicht so viele wie jetzt Deckbuilding. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch gerade das eine Mechanik ist, die Neueinsteigern immer sehr gut gefällt, wenn man, ich sag mal, ein bisschen mehr einsteigen möchte. Also ich merke es immer wieder auf der Arbeit mit meinen Klienten, dass das schon begeistern kann, diese Planbarkeit, was kaufe ich mir jetzt? Das sind immer so tolle Entscheidungen. Du wirst über den Laufe der Partie meist stärker und ich finde das immer ein sehr, sehr schönes Spielgefühl tatsächlich.
Und es ist halt auch Game Design technisch tatsächlich hochinteressant, weil es eben Strategie kombiniert mit Luck, ne, mit Glücksfaktoren,
schon,
aber eben immer auch natürlich mit Wahrscheinlichkeiten. Und das ist eine Mechanik, die ja an sich besonders gut funktioniert. Ne? Es ist jetzt nicht ohne Grund, dass Schach gar nicht so schön ist zum Anzugucken. Ne? Das hat, jetzt mag der eine vielleicht aufschreien, aber tatsächlich wirtschaftlich gesehen, wenn man bedenkt, wie populär Schach ist, ist es tatsächlich sehr uninteressant, ne? Dafür als Spiel an sich, weil es einfach viel zu oft klar ist, wer gewinnt. Daher brauchst du gerne auch Wahrscheinlichkeiten, Überraschungen. Und daher ist aus einer Game Design-Sicht so das Deckbuilding eigentlich perfekt dafür, ne? Dass du wirklich sagst, du kannst eben strategische Entscheidungen treffen, die Wahrscheinlichkeit sehr stark erhöhen, dass du gewinnst. Aber es kann nach wie vor auch unglückliche Sachen passieren.
Das definitiv. Das ist ein schönes Zwischenspiel zwischen Planbarkeit und Zufall. Ich persönlich habe am Anfang oder bis zur Mitte meines Spielerdaseins länger gebraucht, um mit der Mechanik warm zu werden, weil es schon ein bisschen abstrahiert ist. Ne? Also man muss sich schon klar werden, was das Deck in dem Moment im Spiel ausdrückt. Ne? Und das ist ja auch bei den jetzt weiterentwickelten Deckbildern immer mehr so geworden, dass das Deck deine Lebenspunkte sind oder irgendwas. Ne? Das ist eben etwas verkörpert. Aber das muss man wenig spielen. Spielern auch erstmal reinkriegen, ne? Oder auch Vielspielern, die sagen so, hä, Moment mal, was mein Deck ist jetzt mein Charakter, ne? Das ist ein Stapel Karten. Wenn das erstmal drin ist, dann eröffnet sich eine Welt voller Möglichkeiten dabei. Ne? Aber manche, also ich habe mich damit schwer getan, ne? Ich habe mich dem lange verweigert. Ja.
Was die bei, also so oft schon passiert bei Erklärungen von Leuten, die neu im Hobby sind, wenn du den Deckbilder erklärst, dass die alle nicht verstehen, dass die Karte in der Regel ja auf den Ablagestapel kommt, ne? Und dann im späteren Verlauf erst, die denken, ich kaufe die jetzt und spiele sie jetzt. Das ist immer so, was in deren Kopf so die erste Erwartung ist. Das passiert so oft. Aber ja,
das ist vollkommen. Ja, also ich denke, korrekt. Es gibt sehr, sehr gute Einsteiger-Deckbilder, ne? Also die diese Mechanik super vermitteln, ohne groß drumherum was zu machen. Und dann gibt es wiederum Spiele, vermute ich mal, dass Stefan da nachher eins erwähnt, was mit anderen Mechaniken mischt. Und dann gibt es wiederum auch welche, die machen das Ganze so anders, sei jetzt mal ein Eons End oder aktuell ist es ja Astro Knights, wird jetzt auch auf Deutsch kommen, ist vom gleichen Autor, wo du das Deck überhaupt nicht mischt, sondern die Karten in der Reihenfolge ausspielst und das Deck nachher nur umdrehst und von da aus wieder ziehst. Also es gibt da auch innerhalb des Genres, finde ich, sehr viele kreative Sachen.
Jetzt muss ich erst Astro Knights googeln. Was ist das?
Astro Knights ist das quasi das neue Projekt. Ich finde
Den Eons End Herstellern?
Ja, also mega. Eons End ist ja ein super gutes Spiel, aber was ich finde ist, es ist halt schon was älter, ne, 2016, und ich finde, es sieht tatsächlich auch so ein bisschen danach aus.
Ne? Ja, also Artwork ist schwächer, ja.
Das Artwork ist nicht so meins, ich bin auch nicht der Fantasy-Typ, ihr wisst es bereits im Podcast, da ist eher der Thomas für, und Astro Knights bringt das Ganze jetzt in so eine Art Sci-Fi-Fantasy-Superhelden-Setting ins Weltall, mit aber einem richtig coolen Comic-Look, also es sieht wirklich fantastisch aus. Die Karten sehen super aus. Es gibt nicht mehr die Auslage von vorher, sondern wo man bestimmt, welche Karten überhaupt drin sind, sondern es gibt bestimmte Decks und da sind auch mehrere Karten drin, so heruntergebrochen. Also es ist sehr ähnlich. Wer Eons End mag, wird auch Astro Knights, denke ich, mögen. Es kommt, glaube ich, bei Frosted im später des Jahres. Also es ist jetzt gerade erst angekündigt. Aber ich fand das auch sehr cool und hab's auch tatsächlich noch zu Hause, müsste es noch ein paar Mal mehr spielen. Fand, dass der Umfang ein bisschen klein war. Vielleicht bringt Frosted da auch gleich noch ein bisschen mehr Karten mit. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Spiel von meinem Honorable Mentions, wäre das jetzt, wo ich sagen würde, das ist auch so kreativ und kooperativ, cool umgesetzt, hat unterschiedliche Bosse, gegen die man kämpft. Das finde ich, man hat alles in diesem Genre. Man hat von simpelsten Absacker bis hin zu kooperativem Schwergewicht ist alles dabei. Damit meine ich jetzt nicht Astro Knights, ne? Aber es ist alles dabei. Ne? Und ich glaube, das schafft auch kaum eine Mechanik so gut, das für diverse Zielgruppen auch zu machen.
Ja, also wir haben gerade alle schon eine krasse Starthand ausgespielt, glaube ich. Ne? Ich würde jetzt erstmal, ich habe nicht so viele Credits gezogen, ich würde erstmal ein Intro kaufen, bevor wir da weiter einsteigen. Und das war mein Zug erstmal.
Das hat nicht mal ChatGPT geschrieben, ne? Wie die Intros der letzten Folgen.
Ja. Haben wir eigentlich noch sowas? Willkommen zu Nudelduft und Spielespaß. Heute nee, unser Thema.
Das haben wir nicht mehr.
Das haben wir nicht mehr nötig.
Das haben wir gestrichen, als du weg warst.
Ja. Ja, genau.
Das war einmal nicht da, ne? Und dann.
Ja. Dreimal warst du jetzt schon nicht da. Ja. Wir haben ja tatsächlich die letzten Wochen, jetzt haben wir nach dem Intro, jetzt wollen wir auch zum Thema kommen. Ne?
Also, auf geht's. Genau, ja. Lass aber darüber sprechen.
Willkommen zurück. Ich bin aus dem Urlaub zurück und ich kann nichts dazu sagen. Ja, ich war noch nicht da. Aber wir werden eine Urlaubs-, das haben wir schon gesagt, der Thomas und ich, wir wollen eine, gerne auch mit Stefan natürlich eine Folge machen über Spielen im Urlaub.
Das lieb.
Weil das finde ich total interessant. Tatsächlich. Ich bin auch die ganze Zeit am Planen gerade, was nehme ich denn für Spiele mit, weil wir sind Städtetrip, wir haben keinen Tisch. Was nimmst du mit?
So. Uno.
Ja, tolle Idee. Ja. Ich wollte nicht arbeiten, ich wollte spielen. Okay, wer möchte dann anfangen mit seinem dritten Platz?
Der Stefan darf heute anfangen.
Ich darf anfangen.
Der hat so lange an seiner Liste gefeilt. Der wollte sogar schon spitzeln, was wir auf den Listen haben.
Haben wir nicht schon mal Top 3 Deckbilder gemacht?
Nein,
wir das haben fühlt sich für mich so an.
Nee, weil das ich so glaube, witzig. Stefans dritter, nee, mir fällt gerade ein, Stefans dritter Platz ist doch bestimmt Eldorado.
Ja, was war das dann? Das Lieblingsspiel.
Nein, okay, okay.
Das ist der zweite, schon mal sagen. Aber tatsächlich, nice. Platz 1 und 2 sind für mich absolute No-Brainer und tatsächlich werde ich mich da auch relativ kurz halten gleich. Tatsächlich war Platz 3 relativ schwierig, weil du schon sagst, das ist ein riesengroßes Genre und da gibt es einfach so viele gute Spiele, dass es relativ schwierig war für mich, da einen guten Platz 3 zu finden. Ich habe tatsächlich zwei Spiele, die ich, glaube ich, lieber auf Platz 3 genommen hätte, als das Spiel, welches jetzt wirklich auf Platz 3 gelandet ist. Ich habe mich aber dann retrospektiv für das Spiel entschieden, welches ich am meisten gespielt habe. Okay. Und das ist Anak. Die, ne, die verlorenen Ruinen von Anak. Das ist ja offensichtlich, Überraschung, ein Deckbilder, aber hat ähnlich wie Dune Imperium, wer weiß, vielleicht hören wir von dem Spiel ja auch heute nochmal, die Kombination aus mehreren Mechaniken, darunter ja eben auch diesen Worker-Placement-Mechanik. Und bei den Ruinen von Anak, finde ich, gibt es eine sehr schöne Lösung, die sie gewählt haben. Und du hast bei Deckbildern oft das Problem, also auch wieder so ein Game Design Problem, dass du ja, je näher du dich dem Ende des Spiels näherst, dass du es immer weniger Sinn macht, eventuelle Karten zu kaufen, ne? Weil es ja durchaus passieren kann, ne? Die Karten sind, die landen erstmal auf den Ablagestapel und vielleicht siehst du sie dann gar nicht mehr. Und da haben unterschiedliche Spiele unterschiedliche Lösungen für gefunden und eine davon ist halt eben, bei den Ruinen von Anak hast du in der Auslage ja eben diese zwei unterschiedlichen Kartentypen. Die einen, die halt wirklich in dein Deck wandern und die anderen, die du sofort ausspielen kannst. Und da ist ja dieser Streifen in der Mitte, der langsam nach rechts wandert. Und es gibt, glaube ich, 5 oder 6 Karten, ich habe es gar nicht mehr parat. Und die am Anfang hast du nur eine Karte von diesen, die sofort spielbar sind und eben der Rest ist, die in dein Deck wandern und das ändert sich mit jeder Runde. Ne? Und das ist eigentlich eine sehr gut gewählte Mechanik an sich, um dieses Problem zu lösen. Für mich ist Anak immer, also es ist einfach zu einer ähnlichen Zeit wie Dune erschienen und ist so gefühlt schon ein Klassiker. Du hast bei Anak aus meiner Sicht immer so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein schönes Rätsel ist. Also wirklich, wo du überlegen musst, wie kombinierst du jetzt deine Karten? Du hast sehr viele Kettenzüge. Gerade wenn man jetzt schon öfters gespielt hat, kommen da eigentlich sehr komplexe Mechaniken, wenn man bedenkt, dass du ja eigentlich nur die zwei Arbeiter dort hast. Es gibt für Anak eine Erweiterung, die bringt Asymmetrie rein. Also unterschiedliche Player-Powers. Tatsächlich ist es, ich habe zweimal damit gespielt, und möchte das eigentlich gar nicht. Also es ist für mich gar nicht. Okay. Ich glaube, dass sie sehr populär ist, aber für mich ist Anak so immer dieses Rätsel, wie komme ich möglichst an viele Punkte ran? Ja, so ein bisschen sehr, auch schon so Schachcharakter leicht, ne? Also es ist natürlich auch viel Zufall dabei, aber wirklich möglichst gut Punkte zu generieren. Und Anak ist tatsächlich auch in der Spieleliste bei, war jetzt bei den ich weiß gar nicht, was, die deutschen Meisterschaften im Brettspiel, denn da war es eines der 4 Spiele und ich finde, es passt super dazu. Es ist, finde ich, ein sehr kompetitives Spiel, wo du brettspieltypisch Glückseffekte hast. Ja, ich glaube, overall BGG-Rank Platz 27, zu Recht. Ich hab's, für mich hat's nach sehr vielen Partien, ungefähr, bis jetzt nach 30, 40 sowas, viel online habe ich es gespielt, ein bisschen an Reiz verloren mit der Zeit, weshalb ich eben so ein bisschen gestrauchelt habe und eigentlich lieber andere Spiele dort hingesetzt hätte. Aber für den Fall, dass man Anak nicht kennt, ist es, glaube ich, einfach eine super sichere Wette und gefühlt auch ein Spiel, was nicht so schnell verschwinden wird.
Ja, ich finde es solide. Ich habe tatsächlich, also ich hatte auch Spaß. Ich finde es zu zweit nur leider nicht so gut. Da hatte ich das Gefühl, dass wir nach 5, 6 Partien wirklich auch schon irgendwie immer gleich gespielt haben. Ne? Also, dass man eben so eine eigene, ich will jetzt nicht sagen Meta, weil das wäre Quatsch, wirklich nur einfach so gewisse Züge vom Spiel vorgegeben sind, sonst hast du halt schlechte Chancen.
Und das stimme ich hundertprozentig zu übrigens. Ne? Also es ist tatsächlich, ja, wenn du kompetitiv, sag ich mal, sofern man das sagen kann, ein Online-Spiel spielst, gibt es gewisse Sachen, so gerade die ersten Züge, die sind fast No-Brainer. Und tatsächlich dann, je öfter du spielst, dann kommst du so ein bisschen in diesen Modus, ja, okay, alles klar.
Ja.
Das und das.
Also ich, mir persönlich, ne, wir kommen nachher sicherlich noch auf Dune Imperium bei dir zu sprechen, aber für mich persönlich hat Arnak neben Dune dann auch keinen Reiz mehr, tatsächlich. Weil all das, was ich bei Dune super finde, diese Konfrontation und so, die fehlt mir alles bei Arnak so ein bisschen. Das ist eher so ein laidbackigeres Spiel, was so ein bisschen den Reiz relativ, also der Hype war groß, es war auch ein gutes Spiel zu der Zeit, aber es war dann auch so, nach 5, 6 Partien hatte ich dann auch gesagt, boah, das reicht mir jetzt auch, mehr muss ich jetzt auch nicht mehr sehen. Wie war es bei dir, Thomas? Hast du es gespielt?
Tatsächlich nicht. Ich habe den Moment verpasst. Oh, also es kam ungefähr, ja.
Das ist tatsächlich.
Es kam ungefähr zeitgleich mit Dune raus, oder der Hype kam ähnlich auf damit, und ich bin einfach nicht dazu gekommen, weil Dune Imperium zu der Zeit jeden Deckbuilding-Slot gefüllt hat. Ich hätte es gern gemacht, ich habe es mir selber nicht geholt, weil ich befürchtet habe, dass ich thematisch enttäuscht werden würde, weil ich gerne ein gutes Indiana Jones Spiel hätte.
Ja, denn das ist ein Eurogame, ne? Das ist ein Eurogame mit einer aufgesetzten Thematik. Und es für mich auch hat es schon, natürlich ähneln die sich in der Mechanik, aber für mich sind das zwei unterschiedliche, also doch einigermaßen deutlicher unterschiedlichere Spiele, mal abgesehen davon, definitiv, dass beide Deckbuilding haben und beide das mit Worker Placement kombinieren. Das ist so die Gemeinsamkeit, aber vom Spielgefühl ist eben Dune, und deshalb ist es auch ein sehr gutes Spiel. Bin gespannt, ob einer von euch das in der Top 3 hat. Wenn nicht, haben wir ein Problem.
Naja, dann du hast es ja reingenommen, deshalb habe ich es ja nicht rein. Ne? Ja.
Aber Arnak ist trotzdem, also wie gesagt, ich sehe das auch, aber für mich hat es 40 Partien sehr viel Spaß gemacht, und ich finde es nach wie vor, es ist trotzdem schon ein saustarker Deckbilder. Es ist einfach mechanisch schon sehr, sehr gut gelöst. Es ist halt ein Eurogame, ne? Das ist klar. Es geht um, es ist auch so ein bisschen Punktesalat zu gucken, ja, nicht ganz Punkt, aber ne, du guckst halt so ein bisschen, wie optimierst du deine Züge, musst du auch zum Teil gut vorausdenken. Dann gibt es wirklich coole Moves. Also ich finde es schon sehr, sehr stark generell.
Ich glaube, mir persönlich war es einfach zu viel Ressourcenmanagement dann dabei. Ne? Ich, auf diesem Feld hole ich mir die Ressourcen, auf dem bringe ich es wieder hin. Das war mir, glaube ich, vom Worker Placement dann einfach ein bisschen zu wenig. Und Dune fängt das halt mit dieser Intensität in diesen Kämpfen einfach auf. Aber du hast vollkommen recht, sind zwei unterschiedliche Spieler. Nur wenn ich sie beide nebeneinander stellen würde, wäre ich klar für Dune. Ich glaube, da gehst du trotzdem mit.
Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, was noch passiert.
Nach der Anzeige gerade glaube ich schon.
Let's see.
Gut, Nächster, gut.
Bitte.
Simon, möchtest du?
Ja, kann ich machen. Ich habe mal wieder einen ungewöhnlichen Deckbilder dabei, der aber auch nicht unbekannt ist. Im Moment auf Rang 165 bei BGG gerankt, und es geht eigentlich um eine ganze Reihe. Ich kenne aber nur dieses eine, und es geht um einen englischen Titel, leider nie auf Deutsch erschienen. Sehr schade, weil enorm viel Potenzial auch, ich sag mal, Filmgeeks damit ins Rennen zu holen. Es geht um Legendary Encounters Alien oder ein Alien Deckbuilding Game, wo es eigentlich darum geht, dass wir die ersten 4 Alien-Filme kooperativ nachspielen. Das klingt jetzt vom Anspruch her erstmal krass, ne? Ein Deckbuilding-Spiel, womit man wirklich Filme nachspielt. Aber ich weiß nicht, habt ihr die Alien-Filme gesehen? Ich will doch wohl schwer hoffen, sonst ausmachen. Ja, gut. Also tatsächlich haben wir ihn auch noch mal geschaut, bevor wir quasi das erste Szenario gespielt haben. Und es ist krass, wie viel Immersion in einem Deckbuilding-Spiel steckt, das tatsächlich nur aus Karten besteht. Wir haben ein Gegnerdeck. Und wir haben verschiedene Orte, an die rücken immer weiter vor und werden immer zu einer größeren Bedrohung, bis sie dann irgendwann in die Kampfzone kommen und uns allen irgendwie Schaden machen. Wir versuchen, die Bedrohung natürlich vorher zu stoppen. Und wir haben tatsächlich nicht nur Charaktere aus dem Film, wir haben auch wirklich Events aus dem Film. Weiß nicht, dürfen wir den Alien-Film spoilern?
Ja, klar.
Den allerersten?
Ja, ich würde den nicht spoilern. Nein, nein. Keine Sorge, wir spoilern nicht, aber ich sag mal.
Du darfst das Ende szenisch nachspielen. Den ersten
Alien-Film darf man schon spoilern.
Nein,
das ist schon so lange her.
Die Arme noch.
Ja, aber
Late Arrival Spoiler. Ja, wirklich.
Also ich sag es mal so verschleiert, dass es kein direkter Spoiler ist, aber die Leute wissen, worum es geht. Also die, wie nachher das Alien quasi bekämpft wird, ist tatsächlich auch in diesem Spiel drin. Und selbst diese Verräterkomponente, die man in dem Film ja als großen Twist hatte, ist in diesem Spiel drin. Und es ist total krass, wie wir verschiedene Hauptsegmente dieses Films alleine nur durch Karten, die als Gegner kommen, nachspielen. Und das ist wirklich auch ein fantastischer Deckbilder. Wir haben so leicht asymmetrische Fähigkeiten. Wir versuchen ja möglichst zu überleben. Und wenn wir einmal sterben, sind wir raus. So, ne? Dann sind wir auch raus. Das kann passieren. Wenn wir zu viert oder zu fünft spielen, dann kommt auch noch ein Verrätermodul rein. Das heißt, einer von uns ist dann der Verräter, der versucht, die anderen zu sabotieren. Ja, aber ich habe es bisher tatsächlich immer nur zu zweit gespielt. Das funktioniert hervorragend. Und auch ohne diese Verräterkomponente ist das ein fantastisches Spiel. Ich finde es richtig cool, gerade weil es halt immersionstechnisch und so mechanisch, thematisch wirklich herausragend ist. Ich weiß gar nicht, warum wir das noch nie gespielt haben, Thomas. Ich glaube, weil du kooperative Spiele nicht magst. Aber
ja. Aber das will ich ausprobieren, das klingt gut.
Ja. Es ist richtig gut. Und wir haben auch das zweite Szenario haben wir auch gespielt. Den dritten und den vierten Alien-Film habe ich tatsächlich aber nicht gesehen, weil die auch, jetzt sage ich mal, von der Qualität deutlich abgenommen haben sollen. Das muss ich halt noch nachholen. Ich habe jetzt die ersten zwei Szenarien mehrfach gespielt. Aber ich muss natürlich nachher die anderen Szenarien noch spielen. Aber ich finde es mechanisch wirklich cool. Es sieht auch optisch richtig gut aus. Und wer sagt, mich interessiert aber tatsächlich das Alien-Thema nicht so. Es gibt, glaube ich, auch von Marvel eins. Es gibt von verschiedenen, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie haben noch mehr, ne?
Ich glaube, James
Bond X-Files, oder sowas auch. Firefly, Deckbuilding-Game, Predator, Matrix. Also es gibt genug Auswahl. Irgendwas wird euch schon gefallen. Und die funktionieren tatsächlich alle recht ähnlich. Also die haben alle eine Immersion, die sind alle ähnlich aufgebaut. Ich habe aber auch gehört, dass das Alien-Spiel das Beste von denen sein soll. Aber wie gesagt, nur den Leuten, die das mir erzählt haben, gibt es nicht so einfach zu kriegen. Muss man auf eBay Kleinanzeigen oder sonstigen Möglichkeiten zurückgreifen. Ist auch nicht ganz günstig, aber ist so ein Schatz in meiner Sammlung, wo ich sage, der wird auf jeden Fall bleiben, richtig cool umgesetzt. Thomas, was hast du mitgebracht?
Ich habe auch etwas mitgebracht, das cinematisch ist und zudem es auch einen kleinen Film gibt, der eigentlich schon fast meine ganze Rezension sein sollte. Ihr wisst, mein dritter Platz ist immer der Freak-Platz, wo das draufkommt, um Stefan zu ärgern.
Ja.
Also das ist immer die Wildcard. Und das ist in diesem Fall Masters of Mutanite, ein Deckbuilding-Spiel, dessen Kickstarter ein eigenes Cartoon-Intro mit entsprechendem Song hatte. Fertig.
Geiles Spiel.
Danke. Nein, also der Song ist episch. Der reicht eigentlich als Argument schon so aus. Worum geht's ansonsten? Es ist ein Skirmish-Spiel im Cartoon-Look mit selbstgemachten, IP-losen Comic-Charakteren. War ein kleiner Kickstarter, der das Funding-Goal irgendwie gepackt hat, aber auch ausgeliefert wurde. Qualitätstechnisch alles in Ordnung, aber sonst nicht viel von gehört. 1-6 Spieler können dort in Teams auch gegeneinander antreten. In einer Stadt. Comic-technisch kleine Stadt mit 6-8 Lokalitäten, in denen sowas steht wie Wassertürme oder Autos und Giftabfallbehälter. Und mit denen kann man durch die Gegend schmeißen, wie in so einem Beat-em-up-Card-Spiel. Und damit die anderen Helden drangsalieren. Und es gibt dann eben auf der Map verteilt liegend, das Deckbuilding ist rudimentär. Also auf der Map gibt es Upgrade-Karten, die man einsammeln kann, wenn man an die entsprechenden Orte geht. Die packt man sich in sein Deck und dadurch erhält dein Held, der am Anfang so ist wie alle anderen. Also das Grunddeck ist praktisch dreimal punchen, zweimal bewegen, einmal, weiß ich nicht, schmeißen. Je nachdem, was ihr für Karten aufsammelt auf der Map, erhaltet ihr durch ein individualisiertes Deck eben auch weitere Superkräfte und könnt dann in eine bestimmte Richtung gehen. Also jemand, der mit Feuer auf der Map interagiert oder jemand, der mit dem Giftmüll interagiert eher. Ne? Zusätzlich reagiert die Umgebung aufeinander. Heißt, wenn jemand auf einem Feld Feuer gesammelt hat, um den anderen Helden einzuheizen, könnt ihr da einen Wasserturm draufschmeißen, um das Feuer zu löschen und sowas. Das ist alles mordsdurchdacht für einen so kleinen Kickstarter. Funktioniert ganz hervorragend als Fun-Deck-Builder. Warum habe ich es jetzt ins Feld geführt, hier auf den dritten Platz? Ein bisschen so als Gegengewicht, also was ist Gegengewicht? Ich mag Robot Quest Arena auch. Ich wollte aber nochmal an Masters of Mutanight erinnern, weil es einen Bruchteil davon kostet. Es sieht natürlich auch nicht so geil aus. Das sind Pub-Standys und alles, aber es ist knietschbunt. Und es funktioniert super und es skaliert tatsächlich besser als Robot Quest Arena von 1 bis 6 halt, weil man da diesen Teamgedanken hat mit geteilten Lebenspunkten im gegnerischen Team.
Hast du das schon gespielt im 2 vs. 2?
Ja, wir haben das zu 6. Mal gespielt auf dem Brettspielwochenende, mitten in der Nacht. Das war ganz, ganz hervorragend.
Aber würdest du wirklich sagen, ist das bessere Spiel als Robot Quest Arena?
Ja, also mir gefällt es tatsächlich besser.
Oh. Ja, Robot Quest Arena ist schon ziemlich gut.
Ja, also sie fühlen für mich eine ähnliche Nische. Ich will auch gar nicht
dass Robot Quest Arena auf Platz 2 hat.
Schlecht reden dabei. Ne? Ich wollte nur an Masters of Mutanight erinnern, dass für mich ein ähnliche ökologische Nische besetzt quasi. Ne?
Und vielleicht kann ich ja vermitteln, weil ich finde ja beide genial.
Ja, ich find auch beide gut. Nur ich habe also Robot Quest Arena wäre bei mir vielleicht auch Honorable Mention, aber ja, ich muss tatsächlich für mich gestehen, als ich überlegt habe, in diese fette Crowdfunding-Kampagne einzusteigen für 350 Euro, was ich wirklich überlegt habe.
Ja, aber Thomas, das darfst du aber nicht so sagen, weil Robot Quest Arena hast du ein Grundspiel für 70 Euro mit angemalten Minis. Das reicht erstmal ja aus. Mhm. Außer du willst es zu 10 spielen. Wenn du die 370 Euro, dann hast du bis zu, ich glaube, 9 oder 10 Spieler. Du hast eine Riesenbox mit zigtausenden von Karten. Es reicht ja erst das Grundspiel. Ne? Also den Preisvergleich würde ich da tatsächlich jetzt nicht heranziehen.
Naja, also ich finde es schon echt teuer. Ne? Also klar, die angemalten Robos, die sind super, ne? Aber
für 70 Euro,
nee, ich habe
Masters of
Mutanight
auch 80 gekostet.
80? Masters of Mutanight kostet 80 im Grundspiel.
Nein, das kostet 50.
Steigen wir mal ein. Der Thomas hat es mir gezeigt. Eins der ersten Spiele, die Thomas mir gezeigt hat. Ich war sofort begeistert und ich denke, wo kriege ich das Ding jetzt her? Und dann habe ich tatsächlich den Designer angeschrieben und der hat mir gesagt, ich habe hier in Frankreich noch ein Exemplar liegen, ich schicke dir das gerne raus und dann haben wir uns so geeinigt. Das Spiel ist halt kaum zu bekommen, ne? Das muss man klar sagen. Wenn man Glück hat, mal ab und an verkauft es irgendwie jemand für 50, das kann passieren, aber ansonsten werdet ihr schwer daran kommen. Ich würde auch nicht sagen, dass es die gleiche Lücke füllt, weil ich finde, dass Masters of Mutanight eher so ein ganz simples Deckbuilding-Ding ist, das sehr viel
simpler mit als Robot Quest Arena.
Ja. Na, also da stehen Schadenspunkte drauf hier. Ich habe es ja vor mir. Flame Kick, machst du 4 Schaden und machst noch einen Feuerschaden dazu. So. Das Geniale bei Masters of Mutanight ist, dass du dich aufleveln kannst. Das heißt, dass du neue passive oder aktive Fähigkeiten, die du in deinem Zug als einzige einsetzen kannst, nutzen kannst, wie zum Beispiel, dass du mit einem, fällt mir kein Beispiel mehr ein, aber waren krasse Sachen dabei. Ja, du kannst immer mit dem Eiswagen fliegen oder so. Also so richtig witzige Sachen okay. auch. Du hast halt viel Umgebungsinteraktion, sehr, sehr viel. Die macht auch richtig Spaß. Wenn du ein Feuer verursachst, kriegt der andere für jedes Feuer, was da zum Beispiel ist, Schaden. Das heißt, das Feuer vermehrt sich, stackt. Also du hast ein bisschen mehr Umgebungsinteraktion. Das hast du bei Robot Quest Arena nicht. Aber was du bei Robot Quest Arena hast, ist deutlich mehr Kartentext, deutlich interessanteren Kartentext. Das muss man auch klar sagen. Also Robot Quest Arena geht mehr über das Deckbuilding und Masters of Mutanight ist ein sehr schönes Gesamtprodukt. Ich würde beide nicht in meiner Sammlung missen wollen. Ja, wir haben hier zwei fantastische Spiele, die definitiv unter dem Radar laufen. Ich würde die tatsächlich ähnlich bei mir auch einranken. Dadurch, dass aber Masters of Mutanight auch tatsächlich leider nur auf Englisch draußen ist, kann ich es mit der Zielgruppe, mit der ich jetzt zum Beispiel Robot Quest Arena spiele, auch nicht spielen.
Aber probier's das mal, es ist dazu. Ja nahezu sprachneutral. Ne?
Ja, also, aber wenn du da Leute sitzen hast, Flame die kein Kick Englisch übersetzt. Können, ist schlecht.
Ja, wenn sie es gar nicht können, ja, aber ich meine jetzt auch für unsere Zuhörer, wenn sie es ausprobieren wollen. Es gibt nämlich Möglichkeiten, da ranzukommen. Es gab einen Riesenstapel davon auf der Spielemesse. Ach, im Matago-Stand. Ich habe eben nochmal geschaut. Okay. Ja, für 60, glaube ich. Also für einen okayen Preis dafür. Ich habe mich gewundert, das da zu sehen. Das ist bestimmt dieses Jahr auch wieder da. Wenn ihr bis Oktober warten könnt und auf der Spiel seid, dann lohnt sich das bestimmt. Ich glaube, es ist wieder eine Erwartungsnummer dabei. Ich hätte eben in so einem Robot-Arena-Ding, ja, hier, ihr kennt die alten Fernsehshows, wo die Roboter
gegeneinander kämpfen. Da kommt wieder die Insel jetzt.
Ich hätte, pass auf, ich hätte in einer Robot-Arena mehr Umgebungsinteraktion noch erwartet. Ne? Also einfach, weil das für mich in so ein Arena-Kampf-Ding reingehört, noch mit. Und ich liebe alles, was mit Schubsen und Steine schmeißen und sonst was zu tun hat. Das kannst du da ja machen. Aber ich hätte das Level an Interaktion von Robot Quest Arena erwartet, weil es eine Roboter-Arena ist.
Ey, du bist manchmal so seltsam mit deinen Erwartungshaltungen.
Ja, ist ja, also ist
stell
ja okay.
Dir jetzt mal, eine Arena vor, wo sich Roboter gegeneinander prügeln. Würdest du da sagen, da sollten Bäume stehen, da sollten zigtausend Sachen stehen und die sollten sich damit hauen? Oder willst du nicht einfach sehen, dass sich Roboter auf die Fresse polieren?
Ja,
irgendwelchen coolen Gadgets.
Ich sag ja nur, was ich da erwarte. Und auch von den Karten her, ne? Also da ist ja auch nicht so, dass du da irgendwie mit den Karten was machst, womit du da irgendwie Feuer erzeugst oder Elemente hast,
die miteinander interagieren. Ja, klar, du hast die Glue kennen. Mit der kannst du den anderen festhalten.
Ja, ich keine Ahnung. Ich finde, jetzt geht's auch gar nicht so drum. Ich liebe Robot Quest Arena. Der einzige Grund, warum es nicht in meiner Top 3 heute ist, so ein bisschen. Weil ich einfach zu wenig Partien gespielt habe, bisher, um sagen zu können, hat das auch wirklich, also für mich ist die Top 3 Deckbilder, das ist halt sowas, wo du sagen kannst, das kannst du kaufen, das ist für Ewigkeiten in deinem Schrank, so ungefähr, ne? Und das wird's wahrscheinlich so lange nie ausziehen. Und da bin ich mir bei Robot Quest Arena nicht sicher, aber bisher finde ich es super gut, macht voll viel Spaß. Ich finde auch die 70 € gerechtfertigt, weil die Figuren halt, da sind halt 4 Figuren bei, die sind richtig geil. Ne? Also das sind, wenn man sagt, das ist einem zu teuer, vollkommen legitim, aber ich finde, es ist ein fairer Preis, ne, overall. Nichtsdestotrotz, du schwärmst von Masters of Mutant, siehst da eine gewisse Ähnlichkeit, steht auf meiner Wunschliste. Ich werde es mir besorgen. Und dann wissen wir die Wahrheit.
Hast du es gespielt, Stefan?
Nee, ich habe es nicht gespielt.
Warum?
Ich habe es gesehen, als du es mitgebracht hast. Ja. Aber wie immer spiele ich
auf keinen Fall. Machst einen großen Bogen um diesen Tisch dann.
Also, wenn du zum ersten Mal Spiele mitbringst, gehen die Warnsignale an.
Warte, dass es das dritte Mal da ist.
Ich erinnere nur an
ich bin ja schon öfters mal in die Falle gezwischen. Ne? Nach ein paar Monaten denke ich, gibt es da mal eine Chance? Und dann denke ich, was ein Fehler.
Ja, dann habe ich die Regeln schon wieder vergessen.
Wie hieß das Eisenbahnspiel nach Transcontinental?
Die legendärste, da müssen wir eigentlich mal eine Sonderfolge zu machen, diesen Abend zu versuchen nachzukonstruieren.
Schreit da irgendjemand nach diesem Spiel?
Jetzt muss ich Transcontinental zu erklären.
Eins der schlechtesten Spiele und eins der witzigsten Runden, das muss man mal sagen.
Ja.
Das war echt weird.
Ja, das war eine, haben wir das erste Mal zusammen gespielt, Simon? War
nee,
das?
Nee.
Aber eins der ersten Male.
Ja, im ersten Jahr.
Ja, damals hätte so viel verhindert werden können.
Ja. Aber Masters of Mutant, von mir gibt es auch definitiv genauso eine Empfehlung wie für Robot Quest Arena. Ja. Also das ist spaßig, das ist super witzig.
Aber man muss auch beide nebeneinander. Ja, die können auch beide nebeneinander koexistieren. Ich finde aber auch, das wollte ich eben noch sagen, das Argument mit dem Deckbau, okay, ja, das stimmt. Die Fähigkeiten sind ausgefeilter bei Robot Quest Arena, aber der Deckbau, also ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass der Deckbau immer ein bisschen komplex wird, dafür sieht man zu wenig
von. Nein, komplex nicht. Komplex nicht, wobei unsere Partie schon sehr kurz war. Komplex nicht, aber du hast das Gefühl, dass deine Karten ein bisschen mehr Kreativität haben.
Ja.
Ich finde sie bei Masters of Mutanite geben sie halt einfach noch mehr Umgebungsdamage und so. Und sie machen jetzt nicht total was Verrücktes.
Die Karten sind damit beschäftigt, das System, das funktionieren zu lassen.
Ja.
Und das ist das, was mich daran begeistert, dass er sich halt wirklich gesagt hat, es gibt Gift, es gibt Eis, es gibt Elektrizität, es gibt Feuer, es gibt Wasser. Diese Dinge interagieren zusammen auf der Map und die Karten sorgen dafür, dass sie das relativ ausbalanciert tun.
Und die Komplexität oder das Coole sind halt, wie ich schon sagte, diese Auflevel-Karten, dass du plötzlich deinem Typ einfach eine Stahlhaut verpassen kannst oder sonstiges oder telekinetische Kräfte verleihen kannst und plötzlich kannst du, weiß ich nicht, was hin und her schmeißen. Mhm. Also das macht nachher diese Asymmetrie aus, die auch richtig Bock macht. Ne?
Ja.
Und nicht das Deckbilden.
Ja. Und es gibt nicht so viele Superhelden-Brawler, die kompetitiv sind tatsächlich. wo du einfach entspannt sagen kannst, jeder hält auf die Mütze für eine halbe Stunde. Masters of Mutanite kann das. Besorgt es euch, wenn ihr es seht.
Und ohne
Buy on site. Ja. Stefan.
Ja, ich mache ein bisschen Zeit gut. Wahrscheinlich Platz 2, Wettlauf nach Eldorado. Wir sprachen in unserer allerersten Folge drüber. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und es ist auch ein Deckbilder. Und es macht als einziger Deckbilder mir bekannt eine Besonderheit. Und zwar haben wir immer das Problem, dass du ja eine Auslage hast und die ist oft per Zufall bestimmt und bei vielen Deckbildern führt es oft auch zu einer gewissen Ungleichheit und es ist schweren Planbarkeit. Ne? Wenn wir auch vielleicht ja heute noch über Dune Imperium reden, gibt es gewisse Strategien, die du quasi nur spielen kannst, wenn auch gewisse Karten erscheinen, die das ermöglichen. Und Eldorado ermöglicht dir eigentlich das viel besser zu planen. Du hast quasi eine Auslage mit jeweils 3 Karten. Also du kannst auch mehrmals die gleiche Karte in deinem Deck haben. Und wenn eines dieser Stapel, ich glaube, es sind 6 Stück am Anfang drin, die sind auch festgelegt, ist von dem Dr. Rainer Knizia, also sehr gut durchdesignt, gut durchorchestriert, das Ganze. Und du kannst dort wirklich dann, es ist ein Rennspiel, ne? Du startest von A nach B, musst dort eben gewisse Karten spielen, um über gewisse Felder gehen zu können und kannst dir dann eine gute Strategie überlegen, wie du dort hinkommst und kannst wirklich auch schauen und planen, was passiert. Das Schöne daran ist, es hat trotzdem eine sehr hohe Interaktion, obwohl es auch, würde ich sagen, ein Einsteigerspiel ist, was zumindest für mich immer relativ schnell erklärt ist, ich würde sagen, auf eine generell schnell erklärt ist. Und was ich finde, das kannst du mit Einsteigern und Erfahrenen spielen. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass es auch in sehr Eurogame-typischen Gruppen immer noch sehr gern gespielt wird. Auch und du kannst dich gegenseitig blocken. Dadurch hast du auch unter Umständen Gemeinheiten, die dann vielleicht in einer Familienrunde, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass es ein Familienspiel ist, wegfallen. Aber die Besonderheit eben diese Planbarkeit. Du kannst gucken, welche Karten als Neues dazukommen in die Auslage. Tolles Spiel, hört sonst nochmal in die erste Folge rein. Spielt sich zu zweit, dritt, zu viert sehr gut. Relativ günstig erwerbbar. Für mich ein Spiel, was auch ein bisschen unterschätzt ist. Also gefühlt lange Zeit wird da nie irgendwie was drüber gesagt. Finde ich zu Unrecht. Ganz, ganz tolles Spiel. Eins der besten Spiele aller Zeiten.
Oh. Ich habe es mir nach unserer Podcast-Aufnahme gekauft und auch schon gespielt.
Ich möchte es weiterhin mal ausprobieren.
Also ich find's auch gut. Ich finde es aber auch nicht übermäßig spannend, ehrlich gesagt.
Ich liebe halt diese Cleanness, ne? Ist ähnlich auch so ein bisschen wie Anak, ne? Also ich glaube, wem Anak gefällt, also dass du wirklich sagst, einfach sehr starkes, simples Game Design, ne, dass du sagst, und das finde ich halt oft, wird zu oft unterschätzt.
Nee, es ist ein gutes Spiel, definitiv. Ne? Aber nix aber. ich glaube, in den richtigen Runden macht das richtig Laune, kann ich mir vorstellen. Aber gerade auch so als Feierabendspiel bei einem Spieletreff, wenn man sagt, man will das Gehirn jetzt auch nicht übermäßig anstrengend, man hat keine Lust, eine halbe Stunde Regelerklärung zu haben, sondern es geht relativ fix los. Ich glaube, dann ist es tatsächlich echt cool.
Ja, absolut.
Ja.
Machen wir direkt das nächste, würde ich sagen. Ne? Das ist, wir haben ja schon mal drüber gesprochen.
Hast du es dir eigentlich auch gekauft, Thomas?
Ja, das steht hier.
Das steht hier seit der ersten Folge. Also,
ja, schön, genau. Schön. Ist wahrscheinlich,
wir fangen dann in der nächsten Top 100 Folge mit, weiß ich nicht, wo könnte Eldorado nochmal nachkommen, die besten Rennspiele. Da fragen wir dann nochmal nach, ob du es bis dahin dann gespielt hast.
Oh, die besten Rennspiele ist gut.
Ja, nicht schlecht.
Ja.
Gut, okay.
Ja.
Ich bringe es immer nochmal mit.
Wir waren als nächstes dann. Ich bin komplett raus hier. Okay, ich mache mal das komplette Gegenteil, den kompletten Kontrast und würde behaupten, es ist einer der komplexesten Deckbilder, die es so auf dem Markt gibt. Es ist ein Spiel von einem der besten Designer, die es gibt, nämlich von David Turci, zusammen mit Nigel Buckle. Keine Ahnung, wie der heißt. Buckle wahrscheinlich.
Genau so.
Nigel Buckle. Tippe ich mal.
Das ist auf jeden Fall.
Da lacht mich der Englischlehrer aus. Ich fasse es nicht.
Das war schön. Ich lache mit dir.
Ja, das ist schön. Ja. Und zwar geht es um die Imperium-Reihe. Genauer genommen Klassik oder Legenden. Die beiden habe ich bisher. Die nächste Erweiterung ist ja auch schon fertig und wird gerade in der Spieleschmiede übersetzt. Die wartet auch auf mich. Und das ist auch eins der Spiele, wo ich sage, boah, wie viele Partien habe ich davon schon gespielt. Es überzeugt mich vehement. Es ist ein Civilization-Spiel, also ein Civ-Spiel, wo wir versuchen, unsere Nation zu den meisten Siegpunkten nachher zu verhelfen. Es gibt Wikinger, es gibt die Römer, es gibt die Kelten, glaube ich. Also es gibt alle möglichen Völker. Es gibt in den Legenden auch so die Utopisten oder die Atlanta, also fiktive Völker. Es ist eigentlich ein Spielsystem, wo man einzelne Spielweisen wieder neu rein implementieren kann, was ich bei diesem Spiel sehr interessant finde. Also kaum eine Partie wird die gleiche sein, wenn du, vor allen Dingen, wenn du, ich sag mal, die Nation nachher änderst. Die Römer spielen ganz anders als die Wikinger beispielsweise. Und der Kern dieses Spiels ist tatsächlich, den gibt es eigentlich gar nicht, weil jedes Deck anders funktioniert, weil jedes Deck andere Prioritäten setzt. Das eine, die eine Nation möchte ganz schnell durch seinen Stapel durchkommen, um immer weiter zu entwickeln, denn wenn wir unseren Stapel mischen müssen, dann bekommen wir eine Karte aus unserem Entwicklungsstapel rein. Ich weiß nicht, ob die Begriffe jetzt stimmen, also nagelt mich hier nicht fest. Das ist das Spiel schon komplex genug.
Wir hatten das mal in der Gespielt-Folge, ne?
Nee.
Doch. Ja? Du hast schon mal in der Gespielt-Folge darüber berichtet.
Sicher?
Ja.
Thomas?
Ja? Um 20%.
Okay. Ja, dann halte ich mich jetzt nochmal. Dann gehe ich.
Aber nicht von unserer Partie. Ich habe da noch
die. Nee, von uns. Ich glaube, wir haben es danach gespielt. Kann das sein? Auf jeden Fall, wenn wir durch den Nachziehstapel durchkommen, kriegen wir neue Karten rein und sind wir dann durch unsere Karten, die verdeckt da liegen, durch, dann steigen wir zum Imperium auf und können von dort aus Karten aussuchen, die wir kaufen und unserem Deck dann beim Shuffeln hinzufügen. Es gibt aber auch Nationen, die zum Beispiel überhaupt gar nicht zum Imperium aufsteigen können. Ja, und es gibt verschiedenste Arten von Karten, seien es Ländereien, seien es Entwicklungen, seien es Städte, alles Mögliche. Und das Interessante bei diesem Spiel ist, es gibt eigentlich gar keine richtige Kaufen-Phase, wie man es jetzt aus anderen Deckbuilding-Spielen kennt, sondern man kauft über die Kartentexte, die man quasi in der Hand hat, die dann sagt, erforsche oder werbe eine Karte. Das ist erstmal sehr ungewohnt, weil man denkt, wie komme ich denn jetzt an neue Karten ran? Das geht eben auch über dein Deck. Und das Spiel ist so unique und einzigartig, aber auch so hochkomplex mit unterschiedlich schweren Völkern auch, wo man dann auch gerade auch, ich sag mal, Neueinsteigern mal eher ein leichteres Deck geben kann und man selber spielt ein schweres. Und ich glaube, Thomas kann es bestätigen. Es war relativ ausgeglichen, unsere Partie. Und das finde ich total cool. Es sieht von der Optik her, sehen die Karten wirklich fantastisch aus. Es gibt das Ganze zu einem sehr, sehr schmalen Preis. Also ich rede davon, dass wahrscheinlich für 10 bis 20 Euro die Edition aktuell im Gebrauchtmarkt verkauft wird. Ich glaube, neu kostet es dann 30. Ich habe schon häufiger beide Spiele, also Legenden und Klassik, im Bundle für 30 gesehen. Es ist wirklich super. Ne? Also es ist von einem Eurogame-Designer und man merkt auch, dass der das auch primär macht. Es ist ein sehr, sehr verkopfter Deckbilder. Es ist kein Feierabendspiel. Ich nenne dazu immer gerne ein Beispiel, dass ich bei dem einmal, als wir gespielt haben, tatsächlich Corona hatte, das allererste Mal. Und mein Hirn so Matsche war, meine Freundin war zur gleichen Zeit ebenfalls positiv. Und unser Gehirn war so Matsche, dass wir nach den anderthalb Stunden Spielen uns nicht mehr daran erinnern konnten, wie wir eigentlich gespielt haben. Es war also so komplex ist dieses Spiel. Das war natürlich auch Corona geschuldet, aber es ist schon, Thomas wird es vielleicht bestätigen, es ist schon sehr, sehr komplex und es ist ein richtiger Brainburner und man fühlt sich im ersten Moment gar nicht so drin wohl, weil es eben so komplex ist. Wenn man ein paar Spiele gespielt hat, weiß man, worauf man achten muss und dann wird es auch ein bisschen fluffiger. Aber es ist trotzdem weiterhin ein deutliches Expertenspiel, was aber auch pur mit Karten auskommt und das finde ich eben auch faszinierend. dass wir nicht das gepaart mit anderen Mechaniken haben, sondern wirklich ein reines Deckbuilding-Prinzip mit total asymmetrischen Nationen haben, was ich ziemlich cool finde.
Mhm. Das sehe ich auch so. Ne? Also es ist genauso, wie du gesagt hast, die erste Partie, man schwimmt, ne? Nicht nur, weil das Spiel an sich komplex ist, sondern auch, weil es mit der Mechanik Sachen tut, die man so nicht gewohnt ist. Ne? Also man kann sich nicht auf das verlassen, was man sonst von Deckbildern weiß. Deckbuilding ist ja sonst wie so eine Spielkonsole häufig. Ja, also wenn du einen Deckbilder kannst und kriegst du einen spannenden Deckbilder, kriegst du den in 3 Minuten erklärt. Ne? Das ist bei Imperium nicht so. Und ich habe das Gefühl, ich bräuchte, um es richtig gut zu finden, noch 5 Partien. Die erste fand ich cool, aber überwältigend. Genauso wie du beschrieben hast, ja.
Es gibt viele Leute, glaub, die feiern das für die Solo-Mechanismen.
Mhm. Habe ich auch gehört, ja.
Ja. Und cooles Beispiel oder extrem gutes Beispiel dafür zu sehen, was man aus diesem Deck eben machen kann. Wofür das Deck alles stehen kann, ne? Für ein ganzes Imperium.
Ja, und witzig auch, ich hatte dich ja vorgewarnt, dass es nicht so interaktiv sein soll. Unsere Partie war plötzlich hochinteraktiv, weil wir hätten uns gegenseitig auflaufen lassen können und die Partie wäre sofort zu Ende gewesen. Also es ist doch schon konfrontativer gewesen, als ich es in Erinnerung habe. Ich würde es aber auch maximal zu zweit empfehlen. Na, also ich würde nicht sagen, dass es zu dritt oder zu viert irgendwas gewinnt, außer dass man einfach noch mal eine Stunde länger spielt. Ich glaube nicht, dass ich das machen würde. Ja, weil man spielt schon sehr fokussiert auf sich selbst und man hat gerade in den ersten Partien auch nicht die Fähigkeit, beim anderen jetzt zu gucken, worauf spielt er eigentlich. Das funktioniert nicht. Ja, also spielt es ruhig alleine oder zu zweit. Ich habe Solo tatsächlich noch nicht gespielt, aber stimme Stefan zu, dass ich auch von mehreren Seiten gehört habe, dass es Solo hervorragend sein soll.
Mhm.
Gut.
Ja, apropos Konfrontation. Ne, ja. Ich nenne jetzt auf dem 2. Platz meinen lieblingskonfrontativen, größtenteils 2-Spieler-Deckbilder. Und das ist Shards of Infinity. Eigentlich eine erweiterte Hero Realms-Variante oder Star Realms viel eher, ne, weil es halt im Science-Fiction-Setting ist. In einem relativ generischen Science-Fantasy-Setting, mehr Science-Fiction als Fantasy dabei. Und worum geht's? Naja, es ist im Prinzip ein Duellkartenspiel in Deck-Building-Format. Man hat seinen Charakter, der hat, ich glaube, 50 Lebenspunkte und man versucht, den anderen runterzukloppen, indem man Kreaturen kauft, Schaden verursacht dem anderen und eben sein Deck verbessert. Also das heißt, das Ganze gibt Duellkartenspielgefühle im Deckbuilding-Format und ist einfach super austariert. Es passt zueinander. Also ich habe so viele Partien davon gespielt, auch in der App, gelernt, die KI da zu besiegen. Das war erstmal eine Herausforderung. die App ist, die supportet nicht alle Erweiterungen, nur die erste, glaube ich. Ist auch mittlerweile in Jahre gekommen. Wahrscheinlich wird sie auch nicht mehr supportet. Aber das war so eine Zeit lang, ich glaube, während Corona, wo ich da viel mit der, also 2020, 2021 und so, wo ich viel mit der App da gespielt habe. Und wirklich, das ist der erste Deckbuilder gewesen, den ich so richtig durchgespielt habe. Und immer wieder dagegen an. Dabei eben gemerkt habe, das Grundspiel und die erste Erweiterung, die eben in der App waren, wo ich so viel gespielt habe, sind super austariert. Die weiteren Erweiterungen, da sind nette Ideen drin, da ist ein Koop-Modus drin. Das heißt, man kann mit dem System auch alles machen, was man möchte. Man kann Koop gegen so Gegner kämpfen, wie bei Aeon's End im Prinzip, was dann, glaube ich, so, um auf den Zug aufzuspringen, angedacht. Aber am besten funktioniert das Ganze 1 gegen 1, als Deckbuilder, der ein paar sehr gute Ideen reinbringt. Ne? Zum Beispiel die, dass man pro Runde seine Meisterschaft, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch, seine Mastery erhöhen kann. Also es gibt eine alternative Win-Condition praktisch. Das ist schon mal sehr gut. Und es gibt Karten, die damit interagieren. Ne? Also das heißt, man kann schon mal diesen Pfad, sich zu überlegen, hey, möchte ich ein bisschen Credits investieren, um meine Mastery hochzusetzen? Da gibt es Karten, die damit interagieren. Möchte ich die kaufen? Ne? Oder eben auch nicht. Dann gibt es noch eine Mechanik, die heraussteht, und die ist die der Mercenaries, der Söldner, die man kaufen kann. Das heißt, man kann aus dem Markt heraus, wenn man gerade den anderen wirklich schaden möchte und praktisch den Ball am Laufen hat, dann kann man Credits ausgeben und sagen, die eine Karte aus dem Markt, die kaufe ich jetzt als Einmaleffekt, dafür kriege ich sie nicht ins Deck, aber ich kriege das, was als Einmaleffekt da draufsteht und das sind dann vielleicht die 4, 5 Schaden, die man in dem Moment braucht, um das Spiel zu beenden und sowas. Ne? Also das klappt einfach hervorragend und ich habe in keiner Partie davon, wäre mir jemals aufgefallen, dass sie gesagt hätte, boah, das ist aber jetzt scheiße oder oh, jetzt ist das System aber durch, sondern ich denke, ich dachte eigentlich nach jeder Partie so, okay, cool, es hält noch immer Stand. Ich habe es nicht kaputt gespielt, obwohl ich es wirklich eine Zeit lang probiert habe.
Und diese Mechanik gerade, die löst genau das Problem auch, ne, was ich vorhin beschrieben habe. Du bist am Ende des Spiels, dann ist das nämlich sehr relevant, dass du eben dann oft diese Mercenary-Karten spielen möchtest, um jetzt sofort den Effekt zu haben, weil du weißt, du kommst wahrscheinlich nicht noch einmal durch dein Deck durch. Ich finde es übrigens auch großartig. Ne? Das sind, wenn man mal Hero Realms gespielt hat, glaube ich, für mich dann so nochmal die einfach schönere, verfeinerte, besser durchdesigntere einfach Version, ähnlich leicht zugänglich, und die beiden Mechaniken, die du gerade beschrieben hast, genau das machen so aus. Dazu finde ich noch auch sehr sympathisch die Farben, also das Grün, das hat Hero Realms natürlich auch, aber ich finde das da gefühlt noch immer sehr stark und sehr prägnant, ne, das für Grün für verheilen, du hast die Lilanen für Schaden und guckst dann immer, was kriegst du, macht ganz, ganz tolles Spiel, ja.
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 Gute Wahl, Thomas, gespielt. Gute Wahl.
Ja, danke, Stefan.
Ja,
das hört man selten. Du hast mich
überrascht, nicht schlecht.
Ich habe
tatsächlich kurz überlegt, das auf Platz 3 auch zu nehmen. Weil ich das auch sehr, habe es auch sehr viel gespielt. Sehr schöne App übrigens auch, also gute App-Umsetzung.
Ja. Wir müssen es nochmal spielen, Thomas. Wir haben das ja mal vor anderthalb Jahren oder so gespielt. Mich hat es da nicht ganz vom Hocker gerissen, aber das liegt ja manchmal auch daran, wie viele Spiele wir vorher schon gespielt haben.
Das,
wie frisch der Kopf war.
Das kann sein, ja. Wobei ich, also, vielleicht ist es hier zu konfrontativ, zu drauf, vielleicht auch zu Magic ähnlich in seiner DNA.
Mir hat auf jeden Fall das Setting nicht gefallen, das weiß ich noch. Also, ich fand das Setting total lame. Aber
ja, es gibt ja. Es ist so ein Setting, das schaust du dir an und denkst so, es gibt bestimmt eine Story, aber ich habe voll keinen Bock, die zu lesen.
Das ist dann Magic ähnlich.
Ja. Aber das brauchst du ja auch nicht. Also das geht schon. Es ist halt dieses weirde, ja, Science-Fantasy-mäßige, ne? Stefan sagte gerade die grünen Karten, ne? Da ist viel mit Natur und sowas drin. Und dann wieder technologische Sachen. Ich weiß nicht, wie das alles zusammenhängt. Man kann sich das bestimmt zusammenschnipseln an Story aus dem Regelheft. Ich habe es nicht gemacht. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei den entsprechenden Leuten, die sich da eine ganz tolle Hintergrundgeschichte ausgedacht haben. Ja. Okay. Die Einserrunde. Stefan.
Die Einserrunde? Sind wir schon soweit?
Ja, gut. Klar.
Eins. Das können wir auch ganz schnell machen. Ne? Eins ist das beste Spiel objektiv gesehen, ne, man muss das vielleicht nochmal kurz zum Einschätzen, in unserer allerersten Folge haben wir die Lieblingsspiele gesprochen, ne? Das sind so ein bisschen die Spiele, wo das Herz da ist. Ne? Heute ist es für mich so ein bisschen, was sind eigentlich wirklich die besten Deckbilder? Und da ist, es gibt eigentlich nur eine Wahrheit und das ist Dune Imperium. Und das ist mit Abstand einfach generell eins der besten Spiele überhaupt, die designt wurden. Und wer das nicht kennt, kann, würde ich sagen, immer sofort spielen. Das ist ganz großartig, nur zu dritt oder zu viert, auf gar keinen Fall zu zweit. Und die Besonderheit bei Dune Imperium, das ist für mich, dass es als erstes Spiel geschafft hat, ein Eurogame zu nehmen mit einer extrem hohen Interaktion und auch Konfrontation und das so gut zu verpacken, dass auch Leute, die normalerweise nicht diese konfrontativen Spiele gerne spielen, die haben wir bei uns ja auch, trotzdem gerne Dune Imperium spielen, weil es diese starken Eurogame-Mechanismen hat, ne? Und das war für mich etwas, was es einzigartig gemacht hat, dazu ähnlich wie Anak natürlich auch die Kombination aus Worker Placement und eben Deckbuilding. Ich finde ja beides auch sehr stark. Asymmetrische Player Powers machen hier aus meiner Sicht viel, viel mehr Sinn, weil das ist natürlich auch ein bisschen, kannst du auch ein bisschen mehr Glück und Pech haben, ne, als bei dem Spiel. Auch je nachdem, wer kämpft gegen wen, wer macht was gegen wen, welche Karten erscheinen. Ganz toll. Mit den Erweiterungen auch nochmal schön, kommen schöne Sachen hinzu. Ich habe tatsächlich noch nicht die neue Version gespielt. Also es gibt ja Dune Imperium Uprising. Genau. Glaube ich noch nicht auf Deutsch erschienen, nee, wenn ich mich nicht irre. Da warte ich, glaube ich, auch drauf. Und da, was man so hört, ist es halt, dass es nochmal ja eine verbesserte Grundversion ist, mit so ein paar Flaws, die da bereinigt werden. Ist vielleicht noch einfach zwei Tipps am Rande. Es gibt übrigens eine sehr coole App, auch von Direwolf Games, die so ein paar Kniffe reinbringen, dass man so Sachen auf ein paar der Felder legen kann, wenn man da mal mitspielt. Also die bringen noch ein bisschen mehr Asymmetrie ins Spiel hinein, so eine Begleit-App. Und dann vielleicht noch eine Mechanik, die man immer empfehlen kann. Es gibt in der zweiten Erweiterung, dessen Namen ich gerade vergessen hat, aber die hat so eine lilane Farbe. Irgendwer guckt die bestimmt gerade nach.
Die schlechte Erweiterung?
Die schlechtere von den beiden, wo öfters, ja. Genau. Und da ist aber tatsächlich eine Mechanik dabei. Und zwar kriegt jeder so ein Nuke-Token, wo du quasi die Auslage ja einmal neu sortieren kannst. Das wäre wahrscheinlich so eines der größten Mankos an dem Spiel, ne, dass man unter Umständen in so einen Situationen kommen kann, dass die Auslage so schlecht ist, dass keiner was davon kauft und wenig passiert. Wir lösen das ja öfters mit so einer Hausregel, dass wir einfach sagen, wenn keiner was in der Runde gekauft hat, kommt die letzte Karte weg.
Ja.
Das löst das quasi so ein bisschen, dass du sagen kannst, ich kann einmal komplett neu mir Karten hinlegen lassen.
Ich glaube, das kommt tatsächlich sogar standardmäßig mit der neuesten Erweiterung rein, mit der Lila.
Ja, gut.
Ich glaube, das wurde dann nämlich in die Regeln übernommen. Die Sandwurm-Variante von früher. Die beste Variante, sollte man immer so spielen.
Genau, ja. Also das ist auch die größte Schwäche quasi vom Spiel. Dennoch, ja, ganz tolle Sache. Ne? Also schon so, dass man, wir haben es schon alle so oft gespielt. Ne? Wir haben ja eigene Turniere da veranstaltet früher. Das ist ja ein
Traum. Geiles Ding, ja. Kann man nicht anders sagen.
Ist es,
10 ne? von 10 Spielen.
Also sind wir auch schnell durch, weil welches Spiel solltet ihr sonst auf Platz 1 haben? Es gibt ja kein anderes.
Ja.
Oder Simon?
Das stimmt. Also bei mir ist Dune Imperium nicht drin, weil zwei Gründe. Erstens hast du es auf die 1 gepackt, dann brauche ich es nicht rauffangen. Ich wusste es ja vorher schon.
Das wusstest du gar nicht.
Ja, also du hast überall immer Dune Imperium drin, sei es Worker Placer oder beste Spiele überhaupt, dann ist es natürlich auch im besten Deck.
Aber Worker Placer hatte ich doch nicht Dune auf Platz 1.
Doch, klar.
Hatte ich?
Ja, sicher. Ja. Und wir haben damals schon gesagt, ich verweise auch auf diese Folge,
so das
Deckbuilding in dem Spiel nicht das Wichtigste ist, aber es reicht doch immer für Platz 1.
Ich glaube, wir hatten gesagt, dass es nicht das Worker Placement das Wichtigste ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich meine Begründung, warum ich sie nicht in die Liste aufgenommen habe. Auch total ungerecht eigentlich. Aber weil ich dachte, nee, es ist halt auch so ein richtiger Genre-Mix. So,
ja, das stimmt. Das stimmt.
Wenn du jetzt sagen würdest, die besten Genre-Mixes, dann würde ich, glaube ich, Dune schon sehr weit oben sehen. Ich verstehe dich voll und ganz und bin dankbar, dass du es erwähnt hast, weil ich glaube, dass man das gespielt haben sollte, gerade wenn man den Film mag. Und auch nicht von der Komplexität erstmal zurückschreckt. Es ist halt ein Kennerspiel, muss man wissen. Aber es macht unfassbar viel Spaß und hat einen viel, und deshalb mag ich es auch viel lieber als Arnak. Es hat so ein intensives Spielgefühl, wo man gegen die anderen wettert. Dieses Wettrennen auf 10 Siegpunkte, das ist so gut und es ist so rund designt. Und dadurch, dass es eben mit den Mitspielern steht und fällt und Arnak dann doch ein bisschen solitärer ist, muss ich sagen, bin ich dann tatsächlich Team Dune, ganz klar.
Ja.
Zu Recht.
Gut. Ja. Dann kommen wir zu meinem Platz 1. Und mein Platz 1 ist tatsächlich ein Spiel, wo ich niemals, also wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, ey, was würde niemals auf deine 1 kommen, dann wäre das wahrscheinlich ein Spiel dieser Reihe. Ich fand das Grundspiel nämlich nicht gut, auch wenn viele das sehr gefeiert haben. Ich fand es ziemlich langweilig und war umso überraschter, wie gut dieses Spiel ist. Ich weiß, dass es Thomas mittlerweile hat, dass es natürlich der Stefan auch hat. Ich will jetzt nicht sagen, ratet mal, weil wir haben es ja schon in
Star Wars The Deckbuilding Game.
Ja, bestimmt. Nein, es ist Klong Katakomben. Mhm. Was ein Banger-Spiel. Das muss man einfach mal so sagen. Innerhalb kürzester Zeit, andauernd gespielt, eins der Lieblingsspiele von meiner Freundin, mittlerweile auch von mir, würde ich sagen, in den Top 10 drin. Es ist so gut. Und was macht es? Es ist ein Klong-Spiel. Klong war eins der früheren Deckbuilding-Spiele, die versucht haben, das Ganze mit einem Brett irgendwie umzusetzen. Also, dass man quasi einerseits einen Deckbuilding-Aspekt hatte, andererseits aber auch auf dem Brett viel passiert ist. Allerdings war das Brett immer sehr starr. So, das Ziel war, irgendwie seine Schätze zu holen und bevor der Drache einen schnappt, wieder aus der Höhle rauszukommen. Und bei Clone Katakomben gibt es jetzt keinen starren Spielplan mehr, was heißt, dass es deutlich schwieriger ist, vorauszusagen, wann begebe ich mich jetzt eigentlich auf den Rückweg, bevor der Drache mich jetzt schnappt, weil das Ganze ist modular. Man könnte schon fast sagen, so ein bisschen roguelike, zufällig bestimmt. Denn wenn wir in einen neuen Raum gehen oder einen neuen Weg entlang gehen, dann kriegen wir ein neues Vierecksteil und dürfen das ausrichten, wie wir wollen. Wir können aber nicht beeinflussen, was drauf ist. Und es gibt natürlich nicht nur positive Sachen in solchen Verliesen, sondern es gibt einiges, was wir dort entdecken können. Von wirklichen Schätzen über aber auch Geister, die allen Spielern das Spiel deutlich schwerer machen, bis hin zu Kristallhöhlen, wo wir nicht weiterlaufen können. Und was das Spiel aber so genial macht, ist, nimmt so ein bisschen die Intensität auch eines Dune. Also du bist die ganze Zeit so ein bisschen unter Spannung. Wann gehe ich raus? Wann der Drache greift halt auch in gewissen Abständen, je nachdem wie viel auch von den Auslagen gekauft wird, an. Und du bist die ganze Zeit so ein bisschen unter Spannung. Ah, wann will ich zurück? Denn sterbe ich, bevor ich in den unteren Ebenen bin, es gibt die unteren und die, ich weiß gar nicht, lilanen Ebenen und die tiefen Ebenen, keine Ahnung. Und sterbe ich aber in den tiefen Ebenen, habe ich 0 Siegpunkte. Dann gehe ich definitiv als Verlierer raus. Schaffe ich es aber komplett raus, kriege ich nochmal extra Punkte. Und das ist das ist die Spannung, von dem das Spiel, auch das Clone 1, gelebt hat. Ich finde aber das Deckbuilding an sich hier auch nochmal um ein Vielfaches spannender. Wir haben tolle Kombinationsmöglichkeiten unter den Karten. Wir können im Gegensatz zu anderen Spielen, die wir jetzt hier auch in unseren Honorable Mentions vielleicht hatten, auch eine extreme Strategie fahren. Ich kann zum Beispiel darauf gehen, immer weiter Lärm zu machen. Damit kriege ich vielleicht das Problem, dass der Drache mich eher schnappt. Dafür kriege ich aber starke Effekte. Und vielleicht habe ich ja auch noch andere Karten, die wieder diese Klongs, diese Geräusche wieder entfernen. Und das ist wirklich sehr interessant. Ich habe jetzt weit über 10 Partien schon gespielt und ich kann sagen, dass das Spiel noch null seines Reizes verloren hat. Es gibt Leute, die sagen, gerne mit diesen asymmetrischen Charakteren spielen. Ich bin da komplett gegen. Ich finde, die braucht's nicht. Die sind nicht top gebalanced. Mir macht das Spiel am meisten Spaß tatsächlich ganz normal Clone Katakomben, ohne Erweiterung, ohne alles. Und eins der wenigen Spiele, die ich selber auch aufgepimpt habe, mit so kleinen Stoffsäckchen, wo wir dann Sachen rausziehen. Und eins der Spiele, wo ich sage, die haben sich echt, also hätte ich nicht erwartet, als das Spiel angekündigt war, schon wieder ein Clone. Es gab jetzt schon zig Clones, aber ich dachte, boah, krass, das ist ein Spiel, das überzeugt einen komplett und kann eben auch von jung bis alt so ein bisschen überzeugen. Das ist so ein für Spieler, die nicht so viel spielen, geeignet, aber auch für die Vielspieler und ist somit eigentlich auch ein super Ding.
Moderner Klassiker im unteren Kennerspielsegment. Ne? Also das, was Dune Imperium für das obere Kennerspielsegment ist, ist Clone Katakomben definitiv für das untere Familienspiel plus mit größeren Kindern so. Ne?
Ja, definitiv. Ja.
Super Spiel, also vielleicht etwas, ich weiß.
Bitte? Sind wir uns auch alle einig, ist doch schön.
Ja, vielleicht noch, ich kann ja noch, damit wir uns nicht zu einig sind, noch dennoch die These reinbringen. Bei uns ist auch noch das normale Klong nach wie vor auf gleichem Niveau.
Das kann
Niveau.
Ich nicht verstehen.
Und
ich erkläre
dir, warum.
Spielt ihr es zu zweit?
Sowohl als auch. Zu dritt, viert.
Und das funktioniert bei euch zu zweit.
Und für mich ist Clone vor allem auch so ein Spiel, welches ich oft als gutes Einsteigerspiel benutzt habe. Und da habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass dieses fertige Spielbrett oft besser funktioniert, auch so in der Form von, okay, wo laufe ich hin? So ein bisschen so einen Plan zu überlegen, ach guck, jetzt geht der dahin und ich gehe dahin. Und das sind alles so Spielelemente, die ja mit dem Katakomben wegfallen. Dafür hast du natürlich ein anderes schönes Spielelement. Aber für mich ist das nach wie vor immer noch noch ein Spiel, was ich trotzdem immer noch gerne spiele. Und zwar, was man jetzt bedenken muss, wenn es die richtige Gruppe ist. Ich für mich selber, wenn ich jetzt für mich im Vakuum entscheiden müsste, dann glaube ich, habe ich auch mehr Spaß an Katakomben, weil ich so ein bisschen diese Komplexität mehr mag und vor allem dann wirklich auch, das wird ja nachher, okay, dieses Timing, wann komme ich raus, welchen Weg gehe ich, das wird dann nochmal, nimmt einfach nochmal größere Dimensionen an. Aber mit der richtigen Gruppe oder mit eher vielleicht einer einsteigerfreundlichen Gruppe würde ich immer eher zum Normalen hin tendieren. Und tatsächlich, was ich da empfehlen kann, was ich mittlerweile dort nicht weglasse, ist der Affentempelplan. Der hat nämlich eine schöne Mechanik. Da hast du so Weichen, möchte ich sagen, auf dem Spielplan. Und die erlauben dir zum Beispiel in gewisse Richtungen zu gehen und in andere nicht. Und die können von allen Spielern nach bestimmten Regeln beeinflusst werden und ermöglichen dir, eventuell einen Weg zu gehen, den andere nicht gehen können, oder auch jemanden den Weg zu verbauen, sodass er im letzten Moment dann nicht zum Artefakt seiner Wahl kommt. Das wäre, finde ich, eine sehr schöne Erweiterung für das normale Basisspiel. Zu den asymmetrischen Charakteren, das sehe ich so ein bisschen ähnlich. Das ist ganz nett und kann man in so einer Casual-Runde einfach mal machen. Die haben für mich so einen ähnlichen Charakter wie bei Anax, so dass, wenn es zwischendurch mal sein muss, okay, ja, why not? Ja.
Ich würd's tatsächlich nicht empfehlen. Also ich hatte keine gute Partie, aber nicht mit den Charakteren. Ich finde halt das Entdecken bei Klonkatakomben, dieses, ich gehe jetzt einen Gang lang und es kann alles passieren erstmal. Das finde ich halt so spannend und das fällt halt bei Klong normal weg. Ne, das mag der eine mögen, der andere nicht, aber
genau,
ich finde, wie gesagt, auch das Deckbuilding der Karten in dem Klonkatakomben wesentlich interessanter. Aber ist ja auch schön zu sehen, dass ein Spiel 6 Jahre, nachdem es rausgekommen ist, komplett nochmal in eine andere, nicht andere Richtung, aber nochmal so überarbeitet wurde, dass es mir plötzlich gefällt, finde ich beachtlich. Ne? Würde man ja denken, bei Fortsetzungen ist eher nicht so der Fall, aber manchmal funktioniert's. Manchmal klappt's. Und gerade bei Brettspielen haben wir häufiger ja auch Fortsetzungen, die gut klappen, im Gegensatz zu Filmen oder Serien.
Ja, also schon einfach ein tolles Spiel auch. Ne? Auch mit dem aus dem Drachenbeutel ziehen, ne? Oder so oft Spannung mitgehabt.
Ja.
Mega stark.
Und gar nicht so lang. Ne? Kann man in einer guten Zeit spielen. 1 bis 2 Stunden locker easy. Okay, Thomas, was hast du denn noch Schönes?
Ja, ich habe zum Schluss noch was
Kontroverses.
Jetzt werden wir den genau
Stefan
weisen.
Richtig ärgern. Das, jawohl.
Ja, genau, von dem ich genau weiß,
dass
Stefan es nicht leiden kann.
Jawohl,
so gelitten in seiner Partie davon.
Das kann ich jetzt schon mal sagen, das kann nicht ernsthaft deine Eins sein.
Doch, kann seine Eins sein.
Das kann ich auch verstehen. Und ich kann dir auch erklären, warum du es nicht leiden kannst.
Das ist objektiv schon mal falsch, kann ich schon mal sagen.
Ja, wir sind ja nicht objektiv hier, zum Glück. Wie soll ich anfangen? Also es ist ein Spiel, das tatsächlich trotz meiner Vorbehalte gegen Deckbuilding der ursprünglichen unter meinen Lieblingsspielen ist. Top 20, Top 10 kratzt es wahrscheinlich auch schon dran. Und es ist für mich ein Spiel, wo ganz viel zusammenkommt. Es ist ein halbes Forex-Spiel, ein Fantasy-Area-Control-Spiel, aber vor allen Dingen ist es ein Deckbuilding-Spiel, in dem man im Deckbuilding so viel machen kann wie in wenig anderen Deckbuilding-Spielen. Und die Rede ist von Path of Light and Shadow, einem Spiel von 2017, in dem wir eigentlich in einem ganz typischen Fantasy-Setting Anwärter auf den Thron verkörpern. Das habe ich schon so oft erzählt. Wir sind irgendwelche Dullis, die das Land ziehen. Also typisches Szenario 1b. Wir haben einen Helden auf der Karte, den wir durch die Ländereien ziehen, und in unserem Deck rekrutieren wir Gefolgsleute, die uns unterstützen können, sowohl in Kämpfen als auch beim Erbauen von Gebäuden und Einnehmen von Gebieten. Also steckt Area Control drin. Es steckt ein bisschen Civ-Spiel drin, weil wir praktisch diese Gebäude bauen und damit praktisch Karteneffekte verbessern können und so weiter. Und was das Ganze so interessant macht, ist, dass es für alle Leute, die wir in unser Deck packen können, Upgrade-Stufen gibt. Und zwar ganze Upgrade-Pfade, also zweistufige zumindest. Und da findet man zum Beispiel, man muss immer mit seinem Helden in dem Landstrich, in dem er gerade ist, am Ende des Zuges eine Karte aufnehmen und sieht dann, oh Mist, ich baue hier gerade ein Killer-Deck aus Barbaren mit Äxten und ich habe hier einen Bettler aufgenommen. Jetzt, was mache ich mit dem? So, und was ich noch nicht erwähnt habe, ist, das Spiel hat einen Moral-Track. Und Gut und Böse sind bei Path of Light and Shadow, daher der Name, daran gebunden, ob ich nett zu meinem Deck bin oder nicht. Ich kann mein Deck kallen und es auf so wenig Karten wie möglich runterbrechen. Und das Schöne, was ein großer Pluspunkt ist beim Deckbuilding, man darf auf 5 Karten runter. Heißt, man kann die ganze Zeit seine Hand spielen, wenn man das möchte. Das Deck wächst, weil man ja ständig Leute rekrutieren muss. Aber wenn man böse spielt, kann man die immer verschwinden lassen. Den Battleman, den brauchen wir nicht in unserer axtschwingenden Truppe, den lassen wir mal wegfallen, dann geht man auf den bösen Track weiter und kriegt Vorteile, wenn man sehr böse geworden ist. Wenn man auf der guten Seite ein großes Deck bekommt, das so ein bisschen unwieldy ist, so, ne, dass man dann vielleicht nicht so oft durchmischt, aber dann ist man auf jeden Fall auf der guten Seite und baut vielleicht lieber oder spielt defensiv und so weiter. Man bewegt sich durch die Gegend, man kann Nichtspielercharaktere angreifen, um die Länder erstmal anzunehmen. Dann kann man natürlich Area-Control-mäßig auf die Mitspieler gehen. Da wird dann auch gewürfelt, aber auf eine nette Art und Weise wird dieser Zufall, den der Stefan nicht leiden kann, dort relativiert, weil man kann nämlich die Anzahl der Würfel regulieren darüber, wie viel Karten, also wie viele Truppen man für eine Attacke aufwendet oder nicht und für eine Verteidigung. Also für mich die schönste Art des Risikomanagements, wenn es da um um Würfeln geht und um das Zufallselement. Das klappt immer ganz fantastisch. Und das Schöne ist halt wirklich, das Deckbuilding ist
immer ganz fantastisch.
Außer ja, für Stefan.
Ja. Finde ich aus. Klappt fantastisch.
Ja, das Schöne ist, wie gesagt, das Deckbuilding ist so austariert. Man hat in den unterschiedlichen Gruppen wirklich unterschiedlichste Möglichkeiten, sein Deck hochzuleveln. Und das Schöne ist auch, dass die besten Karten des jeweiligen Upgrade-Pfads nur einmal da sind oder zumindest begrenzt da sind. Das heißt, wenn man sich spezialisiert, dann muss man auch vielleicht schnell sein und den anderen die Karte wegschnappen. Wenn sich einer dahin spezialisiert hat, kommen die anderen da gar nicht mehr hin. Es hat so ein paar Beats von Tyrants of the Underdark. Also damit würde ich es am ehesten vergleichen. Geht aber noch einen Schritt weiter in seinem Area-Control-Anspruch, in dem Deckbuilding auch. Und es ist noch ein bisschen mehr 4X-Spiel dabei. Also für mich ist das so ein rundes Paket, das so viele von den Sachen anspricht, die ich persönlich mag. Das muss nicht jeder mögen. Es ist jetzt auch nicht objektiv das beste Spiel aller Zeiten.
Ist schon
aber
sehr gut.
Was Deckbuilding angeht und gerade auch mit Deckbuilding was zu machen und das nicht nur, also weil hier haben wir auch einen Mix aus unterschiedlichen Genres dabei, aber das Deckbuilding ist nicht so ein Afterthought, also so ein Nachgedanke, wie es bei Dune Imperium ist, wo es ja noch nicht mal eine Ursprungsregel zum Nachfüllen des Marktes gibt.
Das stimmt.
Ja, ja. Also und das finde ich da einen anderen Ansatz und deshalb Platz 1 meiner Deckbilderliste. Jetzt wird die Folge doch noch lang. Stefan.
Also ich finde es auch gut. Also ich weiß gar nicht, was der Stefan hat.
Ja.
Das Traurige ist, ich habe mir damals nach der Runde, dann hattet ihr mir 3 Tage später erzählt, wie toll ihr das Spiel findet. Da habe ich mir erstmal, weil ich wusste, dass dieser Moment mich irgendwann ereilt, habe ich mir das erstmal aufgeschrieben, warum ich es scheiße finde.
Oh.
Ich habe das finde es aber nicht mehr. Das ist das Traurige. Ich habe mir irgendwie ein Dokument gemacht.
Das muss Schicksal sein.
Ja.
Und das zeigt aber vielleicht auch, wie belanglos das Spiel ist, weil ich mich auch wirklich kaum noch dran erinnern kann. Und für mich, ich habe gerade mal kurz, während du so erzählt,
die Notiz war belanglos, ne? Weil du kannst dich an die Notiz nicht mehr dran erinnern.
Ja. Doch, tatsächlich kann ich mich noch ungefähr, also erstmal finde ich dieses Würfeln, das passt halt einfach nicht, ne? In dieses Spiel halt hinein, in dieses eigentliche, ich will so ein bisschen eigentlich doch ein Eurogame so ein bisschen sein, so ein cooles Deckbilder-Spiel. Das fand ich erstmal extremst passend. Ich habe auch bis heute die Regel nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob das die Schuld des Spiels ist oder des Erklärers. Aber
ich glaube, es lag am Erklärer dann.
Das kann auch an mir gewesen sein, das ist wirklich nicht. Tue ich dem Spiel auch, aber ich hatte schon seltenst wieder so eine Zeit, wo ich dachte, Gott, bitte lass es schnell vorbei sein. Weil es auch sich, es hatte so oft Züge, wo ich dachte, ah ja, super, bin ich dran, ich spiele diese Karten aus, schiebe jetzt auf diesem komischen, was du als Civilization-Track meintest, meinem Häuschen ein Feld weiter und ja, und dann ist mein Zug auch schon vorbei. Oder ich tausche irgendwelche Karten aus, die ich mir dann da raussuche. Was du ja noch nicht erwähnt hast, man zieht ja per Zufall, ich weiß ja auch gar nicht, was ich kriege. Ich weiß, ich kriege irgendwas aus diesem Stapel, wo vielleicht das drin sein könnte, was ich bräuchte, aber genau weiß ich es nicht. Und da sind halt für mich, ich hätte gerade mal so, wenn du geschaut hast, so ein bisschen nochmal bei den Kommentaren geschaut auf BoardGameGeek und da ist ein Kommentar, den finde ich super passend und der geht ungefähr so, es ist so, als ob die Designer miteinander gesprochen hätten, hey, was ist, wenn wir ein Area-Control-System mit einem Deckbuilder-System entwerfen und das haben sie auch vertan, aber verpassen, ein Spiel dazu zu entwerfen. Und das ist nämlich genau das, was da passiert ist. Das ist, hört sich in der Theorie unglaublich gut an, dieses Upgrade-System, weil du mir das erklärst, oh ja, das ist cool. Aber im Spielerischen selbst kommt das, finde ich, fast kaum zum Tragen. Ich hatte auch das Gefühl, also dieser Gray Path erschien mir Game Design technisch auch total schlecht gewählt zu sein. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das will halt alles ein bisschen sein. Ich will ein Area Control sein, aber dann hast du ja auch, stehst du auch vor der Wahl, okay, ich brauche eigentlich jetzt diese Karte und diese Karte ist eigentlich wichtiger, also macht das keinen Sinn. Dann hast du Pech beim ersten Mal da dieses Ding anzugreifen, dann schaffst du es nicht, fällst dadurch schon weiter nach hinten. Ich hatte auch selber das Gefühl, dass dieser schwarze Track deutlich stärker war. Das mag aber natürlich falsch liegen, ne? An meiner.
Stimme ich auch zu.
Ja, weil das auch vom Logischen einfach, ne, du fokussierst dich halt auf ein paar starke Karten, hast halt ein dünneres Deck. Ne? Das ist Mechaniken, die so sonst beim normalen Deckbilder ja halt eben sehr stark sind, anstatt dein Deck voll zu müllen mit irgendeinem Schrott. Das Hausbauen fand ich. Ne? Bitte?
Für den gibt es ja auch Punkte, also du kriegst ja Punkte für die Karten.
Richtig, ja.
Also overall...
Für mich klingt da sehr viel Frustration mit raus.
Mega. Also ich fand's wirklich...
Über die verlorene Partie.
Nee. Ach,
nee, es lief schon wirklich, während der Partie schief. Aber, und das ist eine Sache, Simon, das ist ja auch schon mal passiert bei einem anderen Deckbilder, den wir gespielt haben, bei Kingdoms of Dorian, muss ich gleich zukommen bei den Honorable Mentions. Wenn man diese Spiele wenn man Deckbilder gegen den Strich spielt, ja, dann passiert das. Und Stefan, zum Beispiel diese Momente, die du als total zufällig angesprochen hast, da hast du mit einer Karte angegriffen. Und dann wird nur gewürfelt. Dann hättest du gesagt, oh, dieser Angriff ist wichtig, ich brauche 3 oder 4 Karten dazu.
Ich habe dich immer gefragt, was soll ich tun? Das weiß ich noch genau. Das haben wir gesagt und dann ist trotzdem schief. Und dann
hab ich gedacht, ich habe dich gefragt, wie viele Karten möchtest du einsetzen? Du hast 2 Angriffe mit 1-2 Karten gemacht, statt einen mit 4.
Nein.
Ich lasse dich doch nicht auflaufen in der Erstpartie, du komm.
Deshalb habe ich ja immer gefragt, was soll ich tun? Ne? Also es ist wirklich wie an das Aneinanderreihen von Mechaniken ohne Sinn und Verstand. Das ist beschreibt. Also
da muss ich jetzt schon noch mal geben.
Und warte, für mich ist Tyrants of the Underdark tatsächlich übrigens auch eins meiner Honorable Mentions. Und ich habe es noch nicht oft genug gespielt. Es ist aber um so viel Längen besser als dieses Spiel.
Ja, schön.
Mega okay. Gut. Also Tyrants of the Underdark ist übrigens wirklich ein ganz, ganz toller Titel, wo ich sage, das ist wirklich eines der most underrated Games ever, das auch wirklich eine sehr coole Lösung hat für diese Mechanik, wo du am Ende Karten ziehst, eben die teuren, und dann eben aus deinem Deck rausnehmen kannst für Kosten, damit sie dir dann sehr viel Siegpunkte geben. Auch sehr schön gelöst. Und das
lass mich noch was Seele zu, weh. Lass mich noch was hier.
Wir kommen sofort zurück zu deinem Path of Light and Shadow. Wie gesagt, ich habe es jetzt nur einmal gespielt. Ich glaube es fast nicht, aber dieses Handling der Decks, also ich fand es auch super nervig, diese großen Stapel, mit denen man dann die Discard-Piles wieder da drunter machen könnte. Also es war auch nirgendwo irgendwie easy to do. Aber ja, gut. Okay. Ich freue mich über eine zweite Partie. Um zu schauen, ob ich falsch bin.
Sehr gerne, Stefan.
Also tatsächlich ist es ein sehr polarisierendes Spiel. Meine Freundin verachtet es ebenso. Das liegt aber...
super sympathische Freundin.
Sie würde nicht sagen, dass es daran liegt, dass sie verliert, aber sie ist eins der einzigen Spieler, die ich... Wir hatten es im letzten Urlaub tatsächlich mit und wir haben es, glaube ich, insgesamt schon 7-8 Mal gespielt. Sie hat jede einzelne Partie verloren, obwohl ich jedes Mal eine andere Taktik ausprobiert habe, so extra, um zu schauen, was funktioniert, was nicht. Ich würde auch sagen, dass der dunkle Pfad wesentlich einfacher ist. Vielleicht ist das ja auch realitätsnah, vielleicht ist es auch einfacher, böse zu sein als gut. Wer weiß das schon, was wir uns dieses Spiel damit sagen.
So rechtfertigen wir schlechtes Game Design.
Nein, ja. Das ist einer meiner Mankos, würde ich sagen. Aber was keine Mankos sind, ist, du hast sehr, sehr viele unterschiedliche Optionen. Was machst du mit deinen Handkarten? Du kannst eben Sachen ausbauen, du kannst deine Karten upgraden, du kannst Area Control mäßig da würfeln, du kannst ganz, ganz viel mit deinem Deck anstellen. Und ich würde sagen, dass man nach einigen Partien noch viel, viel besser raus hat, wie man das spielen sollte. Dass man eben auch sich nicht schlecht fühlen muss, einfach mal ein paar Züge quasi sich rauszunehmen, um seine Karten aufzuwerten, weil sie eben auch Punkte geben oder eben seine Engine über dieses Board
aufzubauen. Sorry, darf ich einmal kurz da eingrätschen, weil das fällt mir wieder ein. Und ich fand das extremst unbefriedigend. So,
ja, das glaube ich
dir. Ich bin dran. Ich finde, es dauert übrigens zu lang. Also ich finde es dafür, was es sein
soll. Du spielst es, glaube ich, zu lang.
Upgradest du die Karte und dann musst du die Kosten bezahlen, dann ist eigentlich Moment. Schon vorbei.
Auch das dauert nicht länger als 60 Minuten. Das sind 12
also das Züge, wollte ich gerade ja? aber auch ja. sagen. Also ich gucke jetzt mal meine Durchschnittsspielzeit. sagt 37 Minuten Average.
Wenn ihr zu zweit Spielzeit. Spielt und ihr seid beides super schnelle Spieler, da würde ich sagen, dass wahrscheinlich zu zweit das auf jeden Fall schon über eine Stunde liegt.
Nee. Mit dir vielleicht, aber.
Ja.
Nein, aber ich finde es wirklich sehr cool gelöst, wie du dein Deck einsetzen kannst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Entscheidungen in diesem Spiel zu treffen. Das mit dem Würfel muss man mögen, das ist klar. Aber ich muss trotzdem sagen, mir macht das immer großen Spaß. Ich finde, das ist ein sehr, sehr einzigartiger Deckbuilder, der ganz viel anders macht als andere das Teile. Stimmt. Und für mich ist das auch einer der Honorable Mentions, definitiv.
Es ist ein sehr einzigartiger Deckbuilder, stimmt.
Ihr merkt, polarisierend, definitiv.
Ja.
Kommen wir doch schön. Zu unseren ja. restlichen Honorable Mentions. Ich wollte zum Beispiel noch Hardback reinwerfen, hatten wir in einer anderen Folge auch schon besprochen. Ein literarischer Deckbuilder, also Scrabble meets Deckbuilding. Sehr cool, habe ich auch bei uns im Spieletreff kennengelernt und seitdem auch meinen Eltern empfohlen. Die spielen das super gerne, also auch richtig cool. Wer so Wortspiele mag, definitiv holt euch das, richtig gut. Cowboy Bebop habe ich zum Beispiel auch noch das Deckbuilding-Game.
Oh, das auch ist auch cool.
Na, du hattest mir das damals so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich hatte gefragt, kennst du das? Und du so, ja, war ganz cool. Ich würde auch sagen, es ist ein ganz cooles Spiel. Ich mag die Serie halt sehr gerne. Und es ist so ein semi-kooperatives Ding, das nicht ganz rund ist, muss man klar sagen. Aber es hat auch ein paar coole Designentscheidungen getroffen, wo ich sagen würde, die machen mir Spaß. Und wenn ich das spiele, habe ich auch eine gute Zeit. Darüber hinaus habe ich zum Beispiel auch noch Challengers. Ich denke, kennen wir alle, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ist aber weniger für mich ein Deckbuilding-Game, auch wenn es Deckbuilding-Anleihen hat. Eher ein Deck-Construction-Game, ein Auto-Battling-Spiel. Wird wahrscheinlich jeder kennen. Robot Quest Arena haben wir drüber gesprochen. Wer noch so simple Familien-Deckbilder sucht, finde ich Mycelium und Wanderlust zum Beispiel auch beide sehr cool. Mycelium eher so ein bisschen puzzelig versuchen, Tautropfen quasi zu gewissen Ausgangspunkten zu transportieren mit Hilfe deiner Karten. Wenig Text auf Karten, sehr, sehr simpel. Und Wanderlust, wo wir für so ein Racing auf drei Tracks haben und versuchen, möglichst schöne Sachen beim Wandern zu erleben oder beim Pfadfinderlager, auch richtig cool. Genau, Thunderstone Quest fand ich auch immer noch sehr cool. Avantcard haben wir im letzten Spiel drüber gesprochen. Tortuga 2199, auch ein sehr cooler, konfrontativer Deckbilder, wo ich aber sage, die letzte Partie war gar nicht mehr so gut. Deshalb auch hier nur mit Vorsicht zu genießen. Und einer meiner All-Time-Favorites, der es ganz knapp nicht geschafft hat, ist tatsächlich nicht ein Deckbilder, sondern ein Deck-Debilder, könnte man sagen. Und zwar Artischocken. Habt ihr das schon gespielt?
Nee.
Oh, fantastisches Spiel. Müssen wir beim nächsten Mal unbedingt nachholen. Wir haben 10 Artischocken in der Hand und müssen über andere Karten versuchen, die aus unserem Deck loszuwerden. Und sobald wir keine Artischocke mehr nachziehen, haben wir gewonnen. Super cooles Spielprinzip. Witzige kleine Entscheidungen. So ein Absackerspiel kriegt man für so 7-8 €. Richtig gutes Ding. Wir haben das fast da 100 Partien, glaube ich, gespielt. Das ist so ein Ding, das wird bei uns immer wieder auf den Tisch kommen. Richtig cool. Ja. Was habt ihr denn noch mit?
Ja, Tyrants of the Underdark wurde hier schon genannt, ne? Also als wirklich Safe Bet dabei, so, ne, die man kennen sollte, die man gespielt haben sollte. Leider die deutsche Übersetzung komplett verbockt davon, ne? Also mit Karten, Druckversatz und all sowas und keinen tollen Komponenten bei den Countern und so weiter. Da vielleicht die englische, wenn es geht, oder eben damit leben, dass manches einfach scheiße ist. Muss man so sagen, wie es ist. Ja, es also ist das Letzte. Meinst, ne? Also
scheiße ist.
Ja. Ja, also da hört Kartentext mittendrin auf und so.
Ja,
und,
geil.
Kannst du dir natürlich merken, aber ne, also man weiß ja, dass das Spielerauge da perfektionistisch ist, ne, einfach. Und ja. Ist eine Frechheit im Prinzip. Und ja, ich habe eben noch eins genannt, ne, Kingdoms Rise and Fall Dorian. Wieder auch so ein unbekanntes Ding, das ich persönlich mag, weil es eine ähnliche Nische füllt wie Path of Light and Shadow. Das heißt, Area Control, Fantasy Setting im auf einer großen Map mit einem Verhandlungsfaktor dabei. Ne? Das heißt, wo man auch noch untereinander sagen kann, na, willst du ihm helfen, willst du ihm nicht helfen? Und das war damals, Simon, die Partie, wo du nämlich nicht supportet, also wusste eh nicht gegen
Scheiße,
wie Stefan. Ja, das war aber so, das Spiel sah vor, dass man am Anfang eine kleine Stadt einnimmt, damit man irgendwas hat, worauf man sich ausruhen kann. Und Simon wollte das nicht. Als Einziger.
Echt?
Wir haben auch auf dich eingeredet. So, Simon, das Spiel sieht vor, dass du eine von den kleineren Dörfern
einnimmst, komm, das
damit du Ressourcen generierst.
So, als wäre ich hier so hier unbelehrbar
gewesen. Nein!
Glaube ich nicht. Nee,
das war aber in der Runde.
Ja, siehst du auf Stefans Seite.
Du sagst, ich wäre unbelehrbar. Das glaube ich nicht. Muss ich noch was sagen.
Also das ich weiß das, nur, dass das einer der typischen Thomas-Momente war, wo du weißt, okay, das ist jetzt das 7., 8., 9. Spiel, was du mit Thomas spielst, was jetzt endlich mal wieder scheiße ist, was du dir nicht kaufen musst.
Also ich fand das gut, ich würde es gerne nochmal spielen.
Und hast du es danach nochmal gespielt?
Nee, aber die anderen
beiden fanden
es auch gut. Dennis und
Sarah. Also, da frage ich den Dennis aber gleich.
Dennis hat gesagt, das wäre okay, das sagt er immer.
Ich gelogen halt.
Aus Höflichkeit.
Ich würde wetten, dass du das im nächsten halben Jahr nicht auf den Tisch kriegen wirst.
Das wollen wir doch mal sehen.
Okay, ja, die Wette haben
wir angenommen. Ob ich das zwischen all meine Pax Pamir-Runden packen kann.
Ich wollte gerade sagen, bei Pax Pamir hast du ja auch jede Woche schon gespielt.
Ja, das läuft gut für mich. Ja, bisher bin ich unbesiegt in meiner Fantasie.
Wir wollten eigentlich eine zweite Runde hinterher spielen, damit wir nicht nochmal die Regeln lernen wollen. Ne?
Aber richtig. Gut. Ja, ich habe die
schon zu spät.
Das passt schon. Ich wollte euch damit nicht vorführen. Ich wollte damit nur sagen, dass bei Deckbildern prinzipiell das so ist, dass du eine schlechte erste Partie haben kannst. Weil du musst schon sehen, was das Spiel von dir möchte. Anders als bei...
aber also, auch nur bei diesen hochkomplexen Deckbuilding. Ne? Das ist ja kein Deckbuilding in dem Sinne, sondern es ist eigentlich ein großes Brettspiel mit Deckbuilding-Aspekt.
Ja.
Das würde ich, bei Path of Lion Shadow zum Beispiel auch sagen.
Ja, und aber du kannst dich halt schon verbauen, ne? Also ja.
Und anders ist es halt bei Imperium Classic oder Legenden, da hast du halt nur die Karten. Ne? Das ist halt der krasse Unterschied.
Ja, wobei
und das macht trotzdem auch schwer.
Ja, genau. Also da kannst du, ja. Aber da kannst du dich genauso verhauen in der ersten
Partie. Ne? Definitiv.
Und vor allem, genau,
wenn du einen schlechten Erklärer hast, dann.
Ja. Was ich in der Familiensegment noch sagen wollte, ist Guminis. Ne? Wenn ihr jemandem Deckbuilding, wenn ihr jemandem kurzem Deckbuilding beibringen möchtet, dann ist Guminis, Gummiland, glaube ich auf Englisch, das Mittel der Wahl. Ne? Also das klappt mit 5 Jahren, habt ihr euren Kindern ein Deckbuilding-Spiel beigebracht. Ne? Ist jetzt natürlich nicht das geilste Spiel der Welt, aber hat unfassbaren Aufforderungscharakter, nochmal Erinnerungen an unsere legendäre Kinderspielfolge.
Ja. Ja, ich würde Star Realms tatsächlich dann auch nochmal in den Raum werfen, weil ich das tatsächlich sehr gut finde. Auch wenn, ich glaube, jeder da andere Teile hat, Hero Realms, Star Wars Deckbuilding, Shards of Infinity, aber diese von diesen simplen Dingern, die du einfach in so einer kleinen Schachtel mal mitnimmst, kann man eigentlich immer eins von denen haben. Glaube ich.
Genau, es gibt ja, glaube ich, ne, man kann immer sagen, glaube ich, dass die 4 Platzhalter gibt, ne, Hero Realms, Star Realms, Star Wars Deckbuilding und Shards of Infinity, das glaube ich alles so, die in dieser Kategorie ist.
Ja, sind alle sehr ähnlich.
Ne? Die sind alle sehr ähnlich.
Nur Star Wars Deckbuilding ist halt scheiße, aber gut.
Das hätte ich jetzt noch als Honorable Mention gebracht.
Ja.
Das ist
doch nicht Deckbuilding. Da wären wir uns auch nicht mehr einig. Auch wenn ich jetzt langsam immer mehr Star Wars Fan werde, tatsächlich, ihr seid live dabei. Aber,
ist es so? Ist es so?
Ja. Also ich habe jetzt Star Wars 1 bis 9 geguckt.
Ja.
Und 8 und 9 ist wirklich eine Katastrophe und wie du schon gesagt hast, 9 ist wirklich noch schlimmer als 8.
Ja.
Also das ist wirklich eine absolute
Frechheit. Aber das ist Frechheit. Auch, das ignoriert man einfach. Das ist
also, 7, 8, 9. Aber das Problem ist, fällt einem schwer. Nee, aber 7, wenn du 8 und 9 kennst, wird 7 auch wieder schlechter.
Ja, aber die Stärke
ist es bei 1 wird besser, 7. wenn du 2 und 3 geguckt hast.
Ja, aber die Stärke ist ja nicht vom neuen Star Wars Universum 7, 8 und 9, sondern das sind ja die Serien, ne? Das sind
Andor, wir sind ja Mandalorianer. Bei Clone Wars gerade dran und aber 7, 8 und 9 würde ich gern hätte ich gern nicht gesehen. Sagen wir es mal so.
Ja.
Also es war wirklich frech auch. Also
Das war wirklich
frech. Also auch was da für Sachen passiert sind, da habe ich mich echt betrogen gefühlt. Vor allen Dingen, wenn man dann vergleicht, wie gut eigentlich dann diese Prequel-Trilogie ist von 1 bis 3, auch wenn sie nicht optimal aussieht, nicht optimal erzählt ist, aber die Geschichte ist was ganz anderes als 4 bis 6 und 7 bis 9 ist einfach nur 4 bis 6 in richtig beschissen.
Nur mal kurz Honorable Mentions. Wie gesagt, Star Wars Deckbuilding Game ist trotzdem ein Spiel, was immer gern hier gespielt wird. Für mich gibt es einen ganz großen Titel, Und der ist auch nicht auf meiner Liste erschienen, weil ich ihn zu wenig spiele, weil ich selten jemand finde, der da gerne mitspielen möchte. Und das ist nach wie vor für mich Dominion. Ich habe immer noch sehr viel Liebe dafür. Ich finde, das kann man nach wie vor heute immer noch spielen mit den ganzen Erweiterungen. Finde ich es eigentlich top. Dominion.
Ach, Dominion. Hast du schon mal gehört? Ja, natürlich. Ja, das sagt mir was. Ja.
Hast schon mal.
Ist aber komplexer, als man denkt.
Ja, absolut. Ja, definitiv. Und trotzdem immer schön, ne? Also vor allem, ne, dann immer, es ist ja auch in sich quasi so ein Rätsel jedes Mal, was da ausgelegt wird. Okay, wie finde ich jetzt die besten Kombinationen und dann natürlich auch ein bisschen, welche Karten zieht man, was kann man gerade am besten daraus machen. Für mich, es ist halt der Ur-Deckbilder und ich finde nach wie vor absolut noch legitim auch 2024.
Stimme zu.
Tyrants of the Underdark haben wir erwähnt. Ich will das nur nochmal sagen. Für mich, ich möchte es gerne noch viel, viel öfter spielen, weil ich glaube, ich glaube zum Beispiel, ich frage mich oft, was mit dem Spiel passiert wäre, hätten sie ein anderes Thema gewählt. Ich glaube, ich finde das sehr unglücklich.
Das finde ich
auch. Wenn es was anderes ist, ne? Also
und
schön, aber.
Thema wiederum sehr gut passt, ne? Also zum.
Ja, I know. Passt, aber gefühlt sehr gut. Für wen ist das übrigens gedacht? Das ist ja schon ein bisschen interaktiveres Gegeneinander. Man nimmt sich am Anfang noch nicht, aber zum Ende des Laufes des Spiels auch gegenseitig Areas weg, ne? Das geht darum, irgendwelche Städte zu besetzen und so weiter. Trotzdem sehr gut, möchte tatsächlich jetzt, wo ich drüber rede, denke ich auch, oh, das muss ich auf jeden Fall selber auch nochmal spielen.
Das habe ich auch echt nicht mehr bei euch auf dem Tisch gesehen, ne?
Nee, wir haben das eine Zeit lang gespielt.
Bin, war das ja echt so wöchentliches Ding neben Dune, aber dann plötzlich keiner mehr gespielt.
Nee, genau, und ich habe es jetzt extra in mein Regal weit oben hingestellt mit dem Gedanken, musste mal wieder mitbringen.
Wenn ich so anfangen würde, ey. Meine Güte.
Dann würde das Regal umkippen.
Ja, vor allem bei dir,
ich Thomas. Muss
auch,
ja.
Ich
muss das sehen. Ich laufe da vorbei und denke, ah, super Spiel. Das müssen wir mitnehmen. Dann noch, auch wenn wir es trotzdem schon erwähnt haben, nur nochmal auch der Hinweis an die lieben Hörer draußen. Eons End. Und zwar Eons End ist ein Koop-Spiel für die Leute, die auf Mechaniken schwören. Ne? Und ich glaube, immer bei Koop gibt es unterschiedliche Kandidaten, also Leute, die gerne die Story erleben wollen oder sonstiges. Und Eons End ist ein Mechanik-Koop-Spiel, ne? Wo du wirklich zusammen versuchst, die Mechanik des Bosses, also die Bosse haben ja wirklich auch sehr coole, unterschiedliche Mechaniken zu besiegen, zusammen das zu machen. Ganz, ganz tolles Ding. Wie gesagt, hast du recht, ne? Mich grafisch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich freue mich tatsächlich auf das Astronauts. Das habe ich vorhin von dir zum ersten Mal gehört. Dann noch zwei Titel am Ende.
Vor allen Dingen, weil es halt den Zufallsaspekt, den du am Anfang angesprochen hattest, bei Deckbuilding komplett rausnimmt.
Ja.
Dadurch, dass du aussuchen kannst, welche Reihenfolge die Karten kommen. Ja. Das ist ein sehr interessantes System, was wir tatsächlich auch nicht mehr danach gesehen haben, komischerweise.
Ja, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich speziell. Ne? Du musst dann ja noch mehr durchplanen.
Ja, ja.
Eine
Zielgruppe.
Noch zwei kurze Erwähnungen. Es ist nicht so der richtige Deckbilder, aber tatsächlich für mich auch so ein bisschen in der Kategorie, hört man zu wenig drüber, ist Tavernen vom tiefen Tal. Tavernen vom tiefen Tal finde ich deshalb sehr stark, weil die Basisversion so ultra simpel ist und du dann aber mit der Zimmerfrei-Erweiterung und selbst in der Basisversion so viele Sachen dazu kaufen kannst, dass du dort hinzufügen kannst, dass du schnell von einem super simplen Einsteigerspiel zu einem relativ komplexen Eurogame das entwickeln kannst. Also auch für Leute, die vielleicht neu dabei sind, ist das sowas, mit dem man so ein bisschen wachsen kann. Und für mich immer auch ein sehr, sehr starkes Spiel. Vor allem auch wieder so eines der Spiele, das mag ich ja öfters gerne, zu zweit, zu dritt, zu viert sehr gut spielbar mit relativ wenig Downtime, weil die meisten immer fast gleichzeitig spielen. Die meiste Zeit.
Aber es ist auch nicht ein klassisches Deckbuilding-Spiel, ne? Muss man auch
sagen. Ja, genau.
Es ist ein sehr, sehr stark verzahntes, mechanisches Brei-Gemisch. Ne? Ein guter Brei-Gemisch, so aus Dice-Placement, beziehungsweise Dice-Drafting, Engine-Building, beziehungsweise Tableau-Building, Deck-Building. Da ist einfach ganz viel dabei, aber auch ein cooles Spiel, ja. Wobei ich sagen würde, 2024. Weiß nicht, ob es, wenn es Leute jetzt zum ersten Mal spielen, immer noch so zünden würde.
Da bin ja, ich es ist halt ein Einsteigerspiel, ne? Würde ich, aber ja.
Ja.
Dann ein Spiel, wo ich gar nichts zu sagen kann, aber ich glaube, das haben wir vergessen, ist Mage Knight. Ne? Das habe ich Ewigkeiten nicht mehr gespielt.
Boah, ja, das klar. Das habe ich auch noch nie gespielt.
Wenn wir ein normaler Podcast, hätten wir Mage Knight unter die Top 3 wählen müssen. Ne? Also,
achso. Wenn wir ein normaler Podcast werden, sagst du?
Ja. Das sind wir ja nicht. Wir sind ja der Nudel-Podcast.
Genau. Wir sind ja, also Brettspiele machen wir ja nur so nebenher. Ich meine, ansonsten natürlich Mage Knight.
Na klar.
Ja, klar.
Ich habe das gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich weiß gar nicht mehr.
Echt? Doch, das Deckbuilding ist cool und alles, klar.
Du musst ja, ne? halt das Spiel drauf haben, ist das Problem.
Ja. Wie heißt der Autor nochmal, Stefan?
Vlada Schwatil.
Sehr gut.
Das hat auch gut geübt hier.
Ja.
Gut.
Ja.
Freunde der Nacht.
Ja, wir haben natürlich wieder für euch eine wunderbare Nudel des Tages.
Mhm. Stefan.
Mir fällt kein. Ihr habt schon alle genannt.
Das stimmt so nicht. Simon, bist du am Suchen gerade etwa?
Ja, ich frage ChatGPT ganz einfach. Heute
nein, ich habe
nicht. Aber es ist auch frech. Also, er schlägt mir einfach Spaghetti Carbonara als Nudel des Tages vor. Das finde ich.
Nein,
sind wir mit der AI gekommen, ja. Das ist Katastrophe. Sorry, ja. Aber da kann sich
die Grenzen dieser Systeme
schämen. Ja, was hast du denn Tolles rausgekriegt?
Also ich habe mal
Deckbuilding geguckt.
Aber ja, Deckbuilding nun. Ja, ich dachte mir halt so eine Basis.
Wobei doch, stopp, ich hab's.
Was hat er?
Pass auf, Deckbuilding-Nudel, wir machen die klassische Lasagne.
Hatten wir
ich wollte gerade sagen,
schade.
Ja, das wäre einfach gewesen. Ja, aber ich dachte, ich denke was weiter. Wir nehmen eine Basisnudel, mit der man viel machen kann, nämlich die Schupfnudel.
Die Schupfnudel?
Die ist Schupfnudel.
Das Nudel?
Ja, nee, das Kartoffeln. Ist so Gnocchi-mäßig. Ja, ist egal.
Ja, das lasse ich nicht zählen. Das ist keine Nudel.
Ja, aber die Lasagne doppelt. Also, ich habe gesagt, das geht auch nicht. Hatten wir die Gnocchi nicht auch schon?
Ich finde die Schupfnudel ist schon in Ordnung.
Also ich wollte die Schupfnudel, weil mit der Schupfnudel kannst du so viele unterschiedliche
hier
Sachen
machen. Hier steht, ChatGPT sagt, die Schupfnudel ist zwar eine Art von Nudel, aber sie unterscheidet sich von den üblichen Nudelarten.
Oh,
steht hier. Nee. Also ich würde das nicht zählen lassen.
Gut, dann nehmen wir die Galetti.
Gibt es die,
was es ist? Galetti. Ja, doch, natürlich, die Galetti. Das ist eine Röhrennudel, die einen Hahnenkamm hat und perfekt dafür geeignet ist, unterschiedlichste Soßen aufzusaugen und deshalb sehr divers eingesetzt werden kann.
Die habe ich noch nie gegessen.
Gut, dass ich eine Failsafe-Lösung in der Tasche hatte.
Ja,
Freunde, Mensch, da waren wir aber
heute das Schwimmen. Alles aus dem Ruder gelaufen.
Mann, ja.
Aber
die sind cool, die kann ich euch wirklich empfehlen. Die gab es hier zufällig in der letzten Woche. Und ich dachte, geil, zum Glück eine Nudelsorte, die ich noch nicht kenne.
Womit hast du die gegessen?
Mit Soße? Ich weiß es nicht mehr. Die war in der Gemüsesuppe drin und letzte Woche auch mit Spargel und
schön.
Ja.
Ne? Ja, hat's dann werde ich mir, also wenn ich sie sehe, nehme ich sie mit vielleicht.
Genau. Und in diesem Sinne.
Ich gehe mir jetzt Path of Light and Shadows bestellen.
Ja. Pasta of Light and Shadow.
Pasta. Pasta of Light and Shadow. Okay, bis dahin. Alles Galetti.
Tschüss. Wird Zeit, dass wir Schluss machen. Macht's gut. Ciao, ciao.